Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Nick über das Retro-Gaming-Museum Wien und wie es entstanden ist. Seid bereit für eine geballte Ladung Retro. Und los geht's.
Ja, wie ist es bei dir losgegangen? Wann hast du den ersten Kontakt gehabt oder mit was hast du den ersten Kontakt gehabt?
Na gut, also wenn du wirklich jetzt ganz am Anfang anfangen willst, dann sind wir in meiner Kindheit. Ich habe das lustigerweise vor ein paar Wochen auch wieder mal erzählt gehabt. Es ist bedingt auch, dass jetzt zum Beispiel diese ganzen Geschichten aufgewärmt werden oder erzählt werden, weil das Museum ja jetzt auf einmal auch präsent ist und weil man sich halt jetzt oder ich jetzt wieder viel intensiver mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Und das schimmert eine Begrifflichkeit oder weniger Begrifflichkeit, sondern eine Person hervor, nämlich ein Großvater. Interessanterweise ist bei den allerersten Berührungspunkten mit Videogames immer mein Großvater dabei gewesen. Erster Berührungspunkt war Arcade im Wurstelbrater, also das heißt im Wiener Prater. Und der grenzt ja gleich an den grünen Prater. Und ich bin halt regelmäßig, das ist so ein Erholungsgebiet in Wien.
Okay, jetzt muss ich mich kurz aufklären. Ja. Also ich kenne den Prater und das war's und ich habe den Wurstelbrater als Begriff kennengelernt. Ja. Den grünen Prater kenne ich nicht.
Aha, okay. Ja, der grüne Prater, ich will jetzt keinen historischen Exkurs halten, sonst sitzt man wirklich noch 7 Stunden da. Aber das ist eben, war das früher Jagdgebiet. Also noch aus der Habsburger Monarchie kommend und ist dann eben auch vom Kaiser dem Volk zur Verfügung gestellt worden, also war halt früher wahrscheinlich wirklich nur dem Adel zugänglich und war im Jagdgebiet und das halt ganz in der Nähe oder halt innerhalb des Stadtgebiets, ist es ja jetzt vor allem. Und es ist halt eine wunderschöne, großflächige Grünanlage. Und da bin ich halt auch mit den Eltern, den Großeltern regelmäßig als Kind. Ich habe ja irrsinnig viel unternommen und schwimmen und wandern und Gott weiß was. Und da waren wir regelmäßig dann auch spazieren im grünen Prater. Und man kommt dann, sozusagen, wenn man durch den grünen Prater gegangen ist, dann auch zum Wurstelbrater. Der grenzt da wirklich daran an. Und dann bist halt in der Stadt und hast dann die U-Bahn und Schnellbahnstationen und so weiter. Und da sind wir dann eben beim Rückweg sind wir dann auch durch den Wurstelbrater gegangen und da hat es auf einmal dann diese Spielhallen gegeben. Die hat es ja früher auch schon gegeben und die haben halt dann Flipper gehabt und die haben halt elektromechanische Automaten gehabt. Das muss man ja auch bedenken, dass die Videospielautomaten sich entwickelt haben aus den elektromechanischen Automaten. Also Vorgeschichte so 60er Jahre, vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurück. Und da sind wir rein, weil das irgendwie interessant und bunt und laut war. Und dann sind wir rein und dann habe ich dort zum ersten Mal dieses Cowboy-Spiel gespielt. Ich glaube, das heißt Boot Hill. Bin mir jetzt gar nicht mal sicher, wie es wirklich heißt. Man kennt dann die Umsetzung zum Beispiel fürs Atari 2600 oder auch fürs Philips G7000 hat es auch sowas gegeben. Da hat es dann Outlaw geheißen. Da war mir das eher geläufig. Und es war total faszinierend. Ne? Du hast dann halt zwei Cowboys, die sich gegenüberstehen. In der Mitte ist dann so eine Kutsche, die sich auch teilweise bewegt oder halt stationär ist. Dann so Kakteen. Und du hast auch zwei Joysticks gehabt. Mit dem einen hast du halt deine Spielfigur bewegt, mit dem anderen hast du die Pistole gesteuert. Also du hast nicht nur geradeaus geschossen, sondern du hast halt auch diagonal schießen können. Und du hast halt ausweichen müssen, den gegnerischen Schüssen, aber auf der anderen Seite versuchen müssen, den Gegner abzuschießen. Und da habe ich tatsächlich auch mit ihm, also gegen ihn auch gespielt. Haben wir nicht lang gespielt, haben wir halt wahrscheinlich 1-2 Münzen reingehaut. Und das war total faszinierend. War auch faszinierend, weil sonst habe ich in der Spielhalle nicht gespielt. Also so wie das viele kennen, die dann vielleicht auch Urlaube gemacht haben in Italien. Das war so der Klassiker, die Urlaubsstrände, die man da besucht hat, da hast du halt dann die Kombination gehabt, ja, super Wetter, sonniges Wetter, das Meer, Schwimmen ohne Ende und dann halt gleich daneben, gleich am Strand, Riesenhallen mit allen Arcades, die es damals gegeben hat und das auch irrsinnig günstig. Das haben mir halt Schulkollegen erzählt und die haben halt wirklich auch echt gespielt. Die haben halt Geld zur Verfügung gekriegt und mit dem wenigen Geld haben sie auch lang spielen können. Bei mir war das gar nicht. Ich bin immer in diese Halle gegangen und habe zugeschaut und habe diese Atmosphäre genossen und habe auch gar nicht so das Bedürfnis gehabt, jetzt die Eltern zu fragen, okay, bitte gebt mir da auch 5 Schilling oder was das damals kostet hat, dass ich da spielen kann. Da war eigentlich mehr das Zuschauen interessanter. Also da war wirklich die erste Berührung sozusagen, das erste Mal auf Automaten treffen, eben im Wurstelbraten, und mein Großvater war dabei und hat sogar mitgespielt. Und das zweite war dann, er war dann auch Versicherungsvertreter, und das hat sich ja fast immer am Wochenende abgespielt, dass ich dann halt bei den Großeltern war, man hat vieles unternommen, man ist dann viel spazieren gegangen. Und da hat er auch gesagt, naja, diesmal ist der Spaziergang sozusagen verbunden, ich muss noch einen Kunden besuchen, da ist ein kurzes Gespräch. Und ich habe mir gedacht, yes, das ist uninteressant, irgendwelche wildfremden Leute, der Tag ist gelaufen, man hat wahrscheinlich hergezogen und so weiter. Und dann sind wir dort hingekommen, und da war in der Wohnung wirklich, kannst du sagen, nichts drinnen, weil die haben einen Umzug gemacht. Und dann war in dem Raum, weil das ist wirklich so einprägsam, nicht? Also deswegen merkt man sich wahrscheinlich solche Geschichten so gut, weil es so richtig einschneidende Erlebnisse waren, die so prägsam waren. Und dann war in dem Raum, wie gesagt, nichts drinnen, außer eine Couch, ein Fernseher und irgendein komisches Kastel, was unter dem Fernseher gestanden ist, was man ja nicht bezeichnen hat können. Das darf man ja nicht vergessen. Heute ist ja alles mit 100.000 Begrifflichkeiten genau umrissen. Das war ja damals nicht. Das war etwas vollkommen Neues. So, und dann sagen die, ja, wir spielen da jetzt irgendwas. Weiß nicht, wie sie es gesagt haben, weil man hat sie auch nicht gemerkt. Die haben wahrscheinlich nicht gesagt, wir spielen jetzt ein Videospiel. Die haben vielleicht eher gesagt, man spielt ein Telespiel oder ein Fernsehspiel. Ja, und schalte den Fernseher ein und auf einmal erscheint halt irgendetwas, was ich noch nie in meinem Leben vorher gesehen habe. Denke, was ist jetzt los? Ne? Dann haben die da irgendwelche Steuereinheiten, nennen wir es mal so, und interagieren da mit dem Fernsehapparat. Was um Gottes Willen ist das? Ne? War natürlich total fasziniert und bin dann, wie ich nach Hause gekommen bin, habe dann meinen Eltern davon erzählt, dass sie es gesehen haben, dass es ja unvorstellbar, da rennt nicht das Fernsehprogramm, da rennt das Spiel und da kann man interagieren und da spielt man mit und so weiter und Weltraumkämpfe und ja, wie Star Wars, ne? Mitten im Star Wars drin, also ungefähr, ja, irgendein Fixlerhaufen, den man da halt gesehen hat. Also das waren so die wirklich allerersten Erlebnisse. Und ja, dann ging es eigentlich recht schnell. Also mein Vater hat dann auch Pong und Atari 2600 besorgt und da habe ich dann mit ihm auch intensiv die ganzen Spiele gespielt. Und dann ging es halt so dahin. Also Intellivision ist irgendwann einmal auch dazugekommen. Freunde von mir aus der Schule hatten dann schon einen C64. Das heißt, da musste man wirklich auch dorthin gehen. Da hat es auch immer so ein Händewaschritual gegeben, deswegen hat sich da auch dieser Geruch von so einer Fahrseife bei mir im Unterbewusstsein hat sich wirklich eingebrannt, weil der hat halt, der hat immer irrsinnig auf die Sachen aufpasst. Die 64er und Monitor hatte auch immer so eine Schutzhaube aus Plastik drüber. Sein Vater war auch Buchhalter, er ist dann auch eher in diese Richtung gegangen. Also die Leute waren halt unglaublich vorsichtig sind und sorgsam sind die mit den Dingen umgegangen. Und da ist man halt auch angehalten worden, okay, also bevor gespielt wird, werden immer die Hände ordentlich gesäubert und man geht gut um mit den Dingen. Das hat sich halt so eingebrannt. Ich glaube, wir haben es dann nicht gemacht, bei irgendeiner Ausstellung wollte ich dann auch in die Vitrine diese Fahrseife legen und habe nur darauf gewartet, was jetzt, Nick, was machst du da? Was ist das jetzt für Schwachsinn oder so? Ne? Da wollte ich sozusagen dann diese Geschichte eben auch transportieren. Ich weiß nicht, ob wir es gemacht haben, vielleicht haben wir es auch gemacht. Aber das war halt so eine auch so eine Erinnerung, die sich so eingebrannt hat. Und da war es halt so, ja, da wollte man dann auch diesen 64er haben und das war halt dann schon auch eine dementsprechende Anschaffung. Also das war nicht mehr so Geld, dass man so einfach aus dem Ärmel schüttelt. Und da hat man halt ewig drauf gespart und hat halt gebettelt und hat wahrscheinlich argumentiert, naja, das braucht man zum Lernen. Und das ist ja keine Konsole, weil vorher waren sie in Konsolen. Das war halt eindeutig ein Spielgerät. Die Spielhalle heißt ja Spielhalle, da wird gespielt. Da konntest du schwer argumentieren, dass du da jetzt irgendwas lernst fürs Leben oder vielleicht so wie heute, dass man sagt, ja, die Reaktionsgeschwindigkeit, also das hat, glaube ich, damals, da waren die Sachen auch noch nicht vielleicht so schnell oder so, oder es hat ja niemand diesen Bären abgenommen, diese Bärengeschichte. Und beim Computer war es halt leichter, ich meine, man hat die Sachen ja dann schon auch für Vokabellernen oder halt für Textgestaltung und so weiter hat man schon noch verwendet. Programmierung vielleicht auch ein bisschen was, ja, also Mathematik und so, das hat auch alles eine gewisse Rolle gespielt. Also du hast da halt leichter dran bei den Computern als jetzt bei den Konsolen. Und naja, dann geht's halt weiter. Also vom 64er dann hin zum Amiga, also eh auch so klassisch, wie das viele Leute erlebt haben. In der Schule zum Beispiel auch wieder diese Vielfalt der Computer kennengelernt. Also das zeichnet ja wirklich die frühen 80er Jahre auch so aus, was man ja jetzt so nicht mehr hat. Du hast halt vielleicht jetzt Apple und PC, aber das nähert sich eigentlich eh auch schon alles unglaublich an. Da geht es ja fast schon mehr ums Design, als jetzt, dass du wirklich sagst, okay, der Rechner rennt einfach anders, der hat irgendeinen anderen Schwerpunkt. Aber das war halt in dieser Pionierzeit der frühen 80er Jahre, war das schon ausschlaggebend. Und das war dann auch interessant, weil in der Schule hat sich diese Diversität auch niedergeschlagen. Also du hast halt Leute gehabt, die haben halt einen Atari gehabt, du hast halt Leute gehabt, die haben einen ZX Spectrum gehabt, damit leider ich heute ja, also das war auch interessant. Und dann eben Amiga SD, also da hat sich das dann eingedampft, der Wechsel hin zur 16-Bit-Ära. Dann war es auf einmal nur noch dieser Kampf zwischen diesen zwei Maschinen und dann kam halt der PC irgendwann einmal dazu. Na gut, und der PC hat ja dann gewonnen, wenn man so sagen will. Also der hat alle anderen dann wirklich an die Wand gedrückt. Und da auch spannend, also sicher dieser Durchbruch des PCs gekoppelt an die 3D-Grafik, an die 3D-Grafikkarten, wo es am Anfang auch wieder so diesen Wildwuchs gab, wo es halt verschiedenste Standards gab, wo du ja auch am PC wirklich stark in der Materie drinnen sein musstest. Du musst mit Auto-Exec-Bar, dann Config-Sys und Deep-Schaltern und was weiß ich was, den Kartensteckplatz ändern, ob das dann auch funktioniert. Und auch die Informationsquelle war ja irrsinnig eingeschränkt. Da gab es kein Internet, also du hattest die Zeitschriften, die waren irrsinnig teuer, die sind halt einmal im Monat erschienen und du musstest dann hoffen, dass dein Problemfall da irgendwo behandelt wird. Da gab es ja dann auch irgendwann einmal einen Index, wo sozusagen aufgelistet wurde, was nicht schon alles erschienen ist. Ja gut, aber wo kriege ich die alten Zeitschriften her? Das ist ja auch nicht so wie heute. Naja, heute würde man sagen, na gut, das brauche ich gar nicht. Ich gehe ins Internet, habe ich YouTube-Videos und da habe ich hunderttausende Homepages. Also das war alles wirklich schwer zugänglich und dadurch natürlich auch faszinierend. Man hat sich halt auch das ist wieder so wesentlich und jetzt auch für meinen Werdegang, weil ich hier sozusagen diese ganze Entwicklung dieses neuen Mediums, des Videospielmediums, von der Pike aus kennengelernt habe. Also wirklich von den 70er Jahren Anfängern von, ich sag mal, Pong und Space Invaders und Pac-Man und Gott weiß was, bis halt hinauf in die aktuelle Situation, ich sage jetzt mal VR und fotorealistische Grafik. Und das ist halt schon spannend, wenn du persönlich den Werdegang eines Mediums so komplett mitbekommst. Ich sehe das immer wieder als irrsinnige Herausforderung, jetzt auch im Museum, wenn ich dann Führungen mache oder wenn wir irgendwas gestalten, Räume gestalten, uns überlegen, was stellen wir aus, warum stellen wir das aus, was wollen wir transportieren, wer ist das Zielpublikum? Dadurch, dass man so stark in der Materie drinnen ist, läuft man natürlich Gefahr, immer betriebsblind zu sein. Dass man halt sagt, ja gut, ich sehe alles als Selbstverständlichkeit, es ist einem das Wissen präsent, es sind einem die Dinge präsent. Das ist ja auch so eine Sache. Also ich war ja eigentlich Zeit meines Lebens immer von diesen Spielen umgeben. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo ich dann beschlossen habe zu sammeln. Dann gab es ja, also was ich, ein Game Boy, ein NES, ein Pong in den hunderten Variationen, Atari 2600, die verschiedensten Heimcomputersysteme, dann irgendwann einmal die ganzen japanischen Exoten, die man natürlich damals gar nicht kannte, ne? Mate FM-Towns und Sharp 68000 und PC-9801 und wie die alle heißen mögen und hunderttausende Spiele, die da rauskommen sind, das hat man damals natürlich nicht einmal ansatzweise gekannt und durch die Sammeltätigkeit hat man sich dann damit beschäftigt. Das ist aber immer um einen herum. Das ist alles eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber Leute, die ins Museum kommen, haben ja 30 Jahre lang an 64er nicht gesehen, an Gameboy nicht gesehen, an NES nicht gesehen, an Pong nicht gesehen oder überhaupt noch nie gesehen, also vielleicht nicht gesehen, weil sie pausiert haben, weil sie im gleich alt sind wie ich, aber halt nicht Sammler waren, nicht sich so sehr damit auseinandergesetzt haben. Die kriegen halt den Nostalgieflash, die sagen sich, Wahnsinn, das habe ich als Kind gehabt, unvorstellbar, dass ich es nochmal sehen kann, unvorstellbar, dass ich es nochmal spielen kann, dass ich es meinen Kindern zeigen kann, dass ich meinen Enkelkindern zeigen kann. Und dessen, das ist, finde ich, eben auch fürs Museum, so eine ganz wichtige Einstellung, so eine ganz wichtige Erkenntnis, die all dieses Tun hier begleiten muss, dass man das berücksichtigt. Dass man sagt, okay, das will man transportieren. Museum hat ja auch immer, ich sage mal, ein bisschen diesen schwerfälligen Charakter, hat halt immer diesen pädagogischen, aufklärerischen, analytischen, teilweise kritischen und so weiter und so fort. Vielleicht bei den meisten Themen primär, das ist sozusagen dieses Lehrende und dann auch dieses Sperrige und vielleicht auch Kinder, die sich sagen, ja, ist das ins Museum, das wird jetzt eine fade Angelegenheit. Das hast du ja da nicht. Die Leute kommen natürlich begeistert rein. Die Leute wollen primär mal spielen. Die Leute wollen nicht unbedingt jetzt die Geschichte wirklich erfahren. Manche schon. Mhm. Sicher, Leute, die halt jetzt, weiß nicht, Spieledesign studieren. Da heißt dann auch immer wieder, bitte zum Nick gehen und bei ihm die Führung machen, weil der ist halt da voll drin, da habt ihr halt mehr davon. Die wollen es halt wirklich wissen. Da merkst du dann halt auch bei den Führungen, da kommen wirklich tiefergehende Fragen. Die Leute hören da wirklich zu. Du merkst halt auch, ich versuche dann auch immer wieder ein bisschen Informationen weiterzugeben, wo ich mir denke, das bringt denen auch was, wenn sie jetzt was machen, wenn sie jetzt was designen. Dass sie sich natürlich die Frage stellen müssen, was ist überhaupt das Spiel? Was macht ein Spiel aus und was macht ein gutes Spiel aus? Das ist so wesentlich. Und da ist dann spannend, wenn du dich mit der Geschichte auseinandersetzt und dir anschaust, okay, das sind hunderttausende Spiele und warum ist da jetzt ein Spiel ein Kultklassiker? Und warum sind manche Spiele heute noch unglaublich gut spielbar und vieles halt wahnsinnig schlecht gealtert? Und das ist halt dann für einen jetzigen Spieledesigner sicher wichtig, ja. Weil das hat keinen Sinn, wenn der versucht, das Rad neu zu erfinden. Das zeichnet ja sozusagen die Menschheit aus, dass sie nicht jedes Mal von Null anfängt, mhm. sondern das ist ja die große Kunst der Zivilisation, das alles weiterzugeben. Und wobei dieser Output immer größer wird, gelingt es der Gesellschaft, das trotzdem weiterzugeben, dass es sich weiterentwickelt, dass es funktioniert. Und da sehe ich sozusagen jetzt auch den Spielebereich und die Spielegeschichte auch positioniert. Und das ist natürlich eine spannende Sache. Und natürlich jetzt auch, du tust dir natürlich überhaupt nicht schwer, die Leute für das Thema zu gewinnen. Also ganz im Gegenteil, ne? Wahrscheinlich jetzt auch Lehrkräfte, weil es kommen ja auch immer wieder viele Schulklassen. Und da werden die Lehrkräfte nicht das Problem haben zu sagen, naja, wir ein Vorschlag, ne, was machen wir jetzt nächste Woche? Naja, ich habe jetzt drei Themen zur Auswahl und darunter ist das Spiel im Museum. Ich glaube, die Frage braucht man dann immer stellen, also dann werden dann alle kommen. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Also ich sehe es auch zum Beispiel beim Pressespiegel, das war auch so total faszinierend, weil egal was du machst, du hast natürlich auch immer irgendwie kritische Punkte oder du hast halt Leute, die das vielleicht nicht so toll finden, was du da machst. Das wäre ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch bei diesem Thema relativ leicht, gerade wenn man in die Vergangenheit schaut, wo sich das Genre medial immer wehren hat müssen mit dem Vorwurf, naja, es ist aggressionsfördernd, es macht dumm, es macht sozial zurückziehend und ich weiß nicht was alles. Stimmt ja auch vieles und süchtig und so weiter und so fort. Das stimmt ja auch. Also da denke ich mir dann halt auch immer wieder, es wäre auch unsere Aufgabe des Museums, uns mit den Schattenseiten auseinanderzusetzen. Ist natürlich dann immer die Schwierigkeit, dass immer wieder dort beim Publikum, wollen die Leute das? Ich meine, du könntest es natürlich anbieten und die sich damit nicht konfrontieren wollen, dann überlesen die das halt einfach und genießen einfach das Museum. Aber also ich habe da zum Beispiel überhaupt keine Berührungspunkte. Mhm. Ne? Ich habe das auch, weil wie gesagt, ich mache ja in dem Bereich schon so wahnsinnig viel, seit sicher über 10 Jahren. War beim Ars Electronica Festival und habe da diverse Ausstellungen gemacht, habe Vorträge gehalten, hab publiziert und so weiter, habe Ausstellungen ausgestattet und so. Und bin auch immer wieder mit Leuten konfrontiert worden, gerade wenn du so aufbaust, gerade zum Beispiel beim Ars Electronica Festival, dann hast du halt Künstler um dich herum, die natürlich mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Da wirst du dann manchmal auch so begrüßt. Ich sag's dir dann gleich, ich habe mit Videospielen gar nichts am Hut. Und meine Enkelkinder lasse ich nicht spielen. Das ist immer so, die sehen dich immer so, ja, das ist jetzt der Zocker, der ist da voll drin, der will jetzt alle missionieren und kennt nichts anderes und so weiter. Da sage ich, naja, das ist ja eh total gut, also das muss ja nicht und warum nicht, darf ich fragen. Ne? Na ja, dann kommt man drauf, die Kinder sind vielleicht noch ganz klein, na gut, das hat dann echt keinen Sinn, da sollte man sich anders mit den Kindern beschäftigen, als jetzt das Handy in die Hand zu drücken oder das Tablet, damit es halt eine Ruhe gibt, ne, so nach dem Motto. Und das ist dann lustig, also es ist bis jetzt immer so gewesen, dann nach 2-3 Tagen dass die Leute einen dann näher kennenlernen und dann auch auf einmal interessiert sind. Oder was auch oft kommt, ist, dass die Leute sagen, naja, ich bin nicht, also sie sind nicht negativ eingestellt, sondern ich bin nicht Spieler, ich spiele gar nicht. Was ja so nicht stimmt, weil sie haben ein Handy und dann wird dort gespielt. Ach so, das ist auch schon Spielen. Sag ich, ja, das gehört auch schon dazu. Ne? Sozusagen, das ist auch Teil der Community. Oder wenn man so das Bild prägen will, wenn man wieder diesen Zeitsprung macht in die 80er Jahre, also viel weiter zurück werden wir jetzt nicht gehen, aber 80er Jahre, wenn man da zum Beispiel in die Schulklasse geschaut hat und da gefragt hat, wer ist denn von euch Videospieler, dann wird das in vielen Fällen schon so sein, dass da nur wenige aufzeigen, nicht alle, also auf keinen Fall alle. Das könnte man vielleicht sogar sagen, Gender Gap, weniger Mädchen. Was ja zum Beispiel jetzt auch überhaupt kein Thema ist, weil jetzt spielen wirklich alle. Auch Frauen und Mädchen. Aber damals kann man sagen, na gut, also so der Begriff des Nerds, des Geeks, des Freaks und so weiter, des Technikbegeisterten und so, des Mathematikinteressierten und so, das ist halt eben eher an das männliche Geschlecht gekoppelt. Und dann hat es teilweise auch ein bisschen so was Außenseiterisches. Man kann dann auch sagen, ja, die Rache des Geek, ne, wir haben die Welt jetzt übernommen oder so, das kommt ja dann auch, ne, es kommt so dieser Backlash. Ne, das ist ja auch wieder so ein Phänomen. Ne, wenn man so vorher so Außenseiter ist, auf einmal ist man dann Superstar, man sieht das vielleicht dann auch an Bill Gates, wo man auch sagt, naja, also, ist jetzt nicht unbedingt so der Society-Star. Oder halt jetzt bei Apple halt vielleicht auch ähnlich, also dass man sagt, okay, die Geeks, aber oder der Musk vielleicht jetzt auch momentan. Und wenn man jetzt aber in der Schulklasse geht und da die Frage stellt, dann werden wirklich nur einzelne aufzeigen und sagen, na, ich spiele halt nicht. Und das fällt dann schon auf. Ne? Da fragt man dann wahrscheinlich, na wieso nicht? Na, spielt doch eh eigentlich
an. Ich glaube, es ist mir grundlegend die Frage, wer zwecks der ersten Aussage, na, mein Kind spielt nicht oder mein Enkel oder was spielt nicht. Waren da nur rein die Computerspiele gemeint? Oder nehmen die das gleich wahr im Sinne von eigentlich das gesamte von Brettkartenspiel im klassischen
Offline-Ding? Na gut, ich würde schon auf Videospiele ja. und dann inkludiert es halt Handys. Mhm. Ja gut, wenn man natürlich überhaupt sagt Spiel, dann ist es vielleicht bei manchen gekoppelt, dass man sagt, na gut, ich habe halt als Kind noch gespielt, aber jetzt spiele ich nicht mehr, das interessiert mich nicht, das ist auf gar keinen Fall Hobby. Und es ist halt so rudimentär vorhanden in meinem Leben, dass ich es so gar nicht wahrnehme. Und ah ja, stimmt, ja, am Handy tue ich auch ein bisschen was, aber das nehme ich jetzt nicht wahr als besondere Tätigkeit.
Genau, also die 10 Stunden Candy Crush am Tag, Candy Crush, die werden nicht dazu zählt, weil das ist einfach so wie Zeitung lesen am Klo oder sowas.
Genau, ja. Aber das ist halt trotzdem interessant, weil das ist jetzt eben der Status wie Zeitung lesen am Klo, das war es aber in der Anfangszeit nicht. Ja. Also das hat sich halt schon extrem verändert. Oder wenn man natürlich auch schaut, da ist natürlich die Branche immer irrsinnig erbicht und begeistert, das zu erwähnen, dass halt jetzt der Umsatz mit Videospielen vom Gesamtvolumen her so groß ist wie Film- und Musikindustrie zusammengenommen. Und da ist halt wieder das, ne? dieses mit stolz geschwellter Brust und sagen, na gut, in einer doch kapitalistisch ausgerichteten Welt, wo alles pekuniär gemessen wird, und das ist halt der Maßstab, ob es jetzt Kunst ist, ob es jetzt, ich weiß nicht, was es ist, ne? Dann sagt man sich, okay, also geschafft hat man es dann oder gesellschaftliche Relevanz hat man, indem man eben auch was wert ist, also indem man halt wirklich dementsprechend Geld verdienen kann, indem da halt Milliardenunternehmen sind, indem man dann halt sagt, ja, wenn wir ein neues, zum Beispiel Call of Duty rausbringen, dann hat das halt ein Budget wie ein großer Hollywood-Film und dann arbeiten da 300, 400 Leute 5 Jahre. Wir haben es geschafft. Wir sind jetzt ernst zu nehmen. Ne? Auch wenn ihr vielleicht noch vor einem Jahr mit der Nase rümpfen habt können und sagen, das ist alles der Kinderschwachsinn und so weiter und so fort. Alleine nur die Zahlen geben uns recht. Wir sind ernst zu nehmen, weil wir haben das Budget. Wir generieren so und so viel Geld. Wir haben den und den Aktienkurs und so weiter und so fort. Also das spielt dann natürlich auch alles mit. Und genauso, was sich halt da radikal, muss man ja sagen, verändert hat, Spielinhalte. Also da ist ja eben wahnsinnig spannend zu sehen, wie das Genre entsteht, wo ja noch keine Begrifflichkeiten existieren. Also auch die Genrebezeichnungen, die wir jetzt haben, die mussten ja erst einmal entstehen, dann musste jemand irgendwie das benennen. Und es war halt eine unvorstellbare Experimentierwiese. Und da sieht man auch wieder, also der Output der 80er Jahre, für viele ja oder was heißt für viele, es ist auch objektiv messbar, in vielerlei Hinsicht das goldene Zeitalter, insbesondere für die Arcade. Was sehr lustig ist, weil für mich persönlich sind zum Beispiel die 90er Jahre Arcades viel wichtiger. Da breche ich zum Beispiel auch mit meiner Generation, weil Leute in meiner Generation, das sind dann immer 80er Jahre Automatensammler und sehen das halt als die echte Arcade an. Also eben Pac-Man und Galaga und also bis so 85 kann man sagen. Und dann interessiert es manche schon immer so oder hat es nicht mehr diese Wertigkeit. Und bei mir lustigerweise ist es nicht genau umgekehrt, aber bei mir sind halt die 90er also wahnsinnig wichtig. Und eben das Shoot'em-up-Genre und dann eben Firmen, die halt wie Rising und Toraplan und Cave und so weiter, die eh fast jetzt niemandem was sagen werden, die erst so spät entstehen und die für mich halt die Creme de la Creme darstellen. Und das war halt auch witzig, wie dann einmal zu mir jemand gekommen ist, amerikanischer Journalist, und der hat halt auch gewusst, okay, wie alt ich jetzt bin, und der hat in Amerika schon so oft auch Sammlerbesuch gehabt und so weiter und so fort und hat dort immer die gleichen Automaten natürlich gesehen und Pac-Man und Galaga und so weiter. Und im Eingangsbereich bei mir ist auch so ein alter Automat gestanden mit Space Invaders und so weiter drinnen. Und dann hat der schon so, oh nein, nicht schon wieder. Ich kann schon immer sehen, es ist zum 100. Mal. Und wie ich ihm dann halt die Platinenliste überreicht habe, dann sind die Augen übergangen. Also gesagt, das darf nicht wahr sein. Das ist das Eldorado, das sind Perlen, die gibt es in japanischen Spielhallen nicht. Das sind Sachen, die wir noch nie gesehen, bitte unbedingt reingeben. Dann haben halt wirklich die obskursten Games in die Automaten reingeben, dass der die auch anspielen hat können. Der hat dann Videos gemacht und gleich geblockt. Ja Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen, mitten in Wien, da, die ärgsten japanischen Games und 90er Jahre Super Flash, also der war halt wirklich dann im Paradies und das war halt schön, auch das mitzuerleben. Und das war, aber es war total verständlich, ne? Weil der hat sich halt gedacht, okay, wenn der Sohn so alt ist, dann ist er halt auch 80er Jahre Firm und das ist halt für ihn das Wichtigste. Aber noch einmal kurz zurückzugehen, goldenes Zeitalter und warum objektiv messbar, das sind einfach dann die Daten, also wie viele Automaten sind da produziert worden, wie viel ist da eingenommen worden und so weiter und so fort. Und das ist wirklich, also die Zeit, man kann sagen 80 bis 83, lustig, also auch 83, sozusagen 82, 83, dieser Videospiel-Crash, auch ein spannendes Phänomen. Also da sind wir jetzt sozusagen wieder im Konsolenbereich drinnen, wo auf einmal, also es geht ja rasant drauf, ne, Atari ist, E.T., das berühmt-berüchtigte E.T., was ja auch, da muss man ja natürlich auch aufpassen, es gibt da wunderbare Dokumentation von Microsoft, da geht es ja genau um diese E.T.-Sache, also ich kenne ja diese E.T.-Geschichte eben auch als Sammler, da war das so lange Zeit Gerücht. Man hat sich gedacht, man muss ja aufpassen. Vieles in dem Bereich hat dieses Anekdotenhafte und hat das Konstruierte. Also ich will jetzt niemanden auf den Schlips treten, aber ich tue es dann doch und sage nur irgendwo schnell. Der halt seinen eigenen Mythos generiert. Es sei mir unbenommen und das meiste wird auch stimmen. Ja. Aber man muss halt aufpassen, gewisse Geschichten wirken einfach zu schön und zu anekdotenhaft. Also sage ich zum Beispiel immer wieder, wenn wir uns jetzt sozusagen wissenschaftlich mit der Sache auseinandersetzen, also jetzt auch als Museum, wo wir sagen, wir haben den Anspruch, wir sind ja auch Historiker. Wir können natürlich auch sagen, wir erzählen Anekdoten, weil es den Leuten gefällt und sie merken sie sich und sie erzählen sie weiter und so weiter und so. Es tut niemandem weh, ne? Das ist ja jetzt keine politische Nachrichtensendung, wo das eine gewisse Relevanz hat. Also kann man sagen, naja gut, ob der jetzt das Geschichte von Atari so erzählt oder anders erzählt, tut niemandem weh. Aber wenn man das sozusagen ernst nimmt, dann muss man natürlich quellenkritisch sein. Und ich habe das von einem deutschen Sammler erlebt, weil der hat dann gesagt, ja Nick, es ist ja schön und gut, was du da Interviews gegeben hast, aber da hast du die und die und die Fehler gemacht. Und ich weise dich extra darauf hin, weil ich bin Historiker. Ich habe gelernt, quellenkritisch zu sein. Ich habe gelernt, das sehr kritisch nachzufragen, doppelte Überprüfungen und so weiter und so fort. Also sozusagen hat das eingemacht. Und ich habe zugehört und gesagt, ja, der Mann hat vollkommen recht. Das ist zum Beispiel auch so Kritik, die wirklich wichtig ist, und habe dann auch immer, habe das dann auch weitergegeben und versuche das auch, so weit wie das geht, kritisch natürlich ein bisschen zu hinterfragen. Das ist natürlich auch schwierig, weil wie passiert dann diese Informationssammlung oder Sammlungstätigkeit? Naja, man führt größtenteils Interviews mit den Leuten, mit den Programmierern, mit den Geschäftsbetreibern und so weiter und so fort. Naja gut, du bist jetzt darauf angewiesen, dass das stimmt, was der dir sagt. Das ist sehr, sehr schwierig, das meiste dann wirklich zu überprüfen. also beim Non Bushnell, um jetzt da wieder auf das einzugehen, diese berühmt-berüchtigte Geschichte, der Rechtsstreit eben wegen Pong, das ist halt wirklich gerichtsanhängig. Also da kann man es eben machen, ne, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe zu Gericht, ich schaue mir die Akten durch und dann sehe ich, aha, da ist zwar ein außergerichtlicher Entscheid gefallen oder halt man hat sich halt dann geeinigt, also eine Einigung, eine außergerichtliche, und hat dann halt Lizenzgebühren an Magnavox eben zahlen müssen, weil eben bewiesen wurde durch eine Unterschrift, weil sich Non Bushnell bei einer Messepräsentation von Magnavox Odyssey eben in ein Gästebuch eingetragen hat, dann war es klipp und klar bewiesen, dass er vor Ort war, dass er das Gerät gesehen hat und dass er halt erkannt hat, von dieser Vielfalt des Magnavox Odysseys, von dieser Spielevielfalt, ist das einzig wirklich Gute das Tennis. Und dann hat er sich auch nicht Tennis genannt, hat es halt Pong auch genannt, hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, um das ein bisschen vielleicht zu verschleiern, sage ich mal, oder um nicht irgendwelche anderen Rechtsstreitigkeiten auf den Weg zu gehen, hat er das halt so genannt. Das ist eben bewiesen. Also da weiß man ganz genau, okay, es war... Das ist eben so beeinflusst, bevor jetzt irgendwer sich denkt, naja, da könnte ja ein gewisser Zusammenhang sein und dann konstruiert irgendeine Verschwörungstheorie draus oder sonst was wie. Aber das ist halt ein gutes Beispiel, wo es leicht ist. Aber da gibt es sicher 100.000 andere Sachen, wo man dann eben den Erzählungen der Firmen und der Programmierer und der Designer unter Anführungszeichen auf allein geht. Weil wenn die ein bisschen was auf dem Kasten haben, dann überlegen sie sich natürlich auch im Vorfeld, irgendeine Art Anekdote, die interessant ist und die man sich leicht merken kann, und dadurch bleibe ich im Gedächtnis, ne? Weil ist eh ganz klar, also wenn der Name leicht auszusprechen ist, ne, deswegen nimmt man sich dann ja auch irgendein Pseudonym und so weiter, und wenn eben die Geschichte, die man erzählt, eine leicht gängliche ist und die man dann wieder leicht erzählen kann und vielleicht auch ein bisschen ausschmücken kann, dann bleibt man halt im Gespräch und damit zementiert man sich auch in diese Geschichte ein. Ja, ja, also das auch nur so nebenbei.
Nur mal wegen dem Mädchen oder wegen dem Anteil der Mädels bzw. Frauen, die damals gespielt haben. Ich bin ja Kind der 80er Schulklassen, mehr oder weniger. Und da war es auch so, dass gefühlt vielleicht 3, 4 in der Volksschule einen Zugriff auf einen 64er gehabt haben oder ähnliches. Das war es dann schon wieder. Ich kann mich nur erinnern, dass einer bei uns einen 2600er Atari gehabt hat. Mhm. Und erst später, das war dann Anfang der, also Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, kurz nachdem der Amiga rausgekommen ist, habe ich das erste Mal einen Amiga gesehen gehabt, beziehungsweise dort noch gespielt, und dann sind im Bekanntenkreis die Amiga aufgepoppt, wie die Narischen. Mhm. Parallel dazu hat es aber ein großes Revival gegeben mit Texas Instruments, mit den Silbernen, wo dann noch Leute Hardware-Module nachgebaut haben. Ein sehr interessantes Ding. Und auch, ich habe, glaube ich, einen Schneider-CPC gesehen. Ich glaube, dass das ein Schneider-CPC war, der mit den doppelseitigen 3 Zoll, glaube ich, waren das.
Genau, 3 Zoll, diese ganz kleinen Disketten.
Ja. Die relativ stabil waren.
Stimmt.
Ja, die waren nämlich ein bisschen dicker. Teuer, ja. Und sonst habe ich eigentlich nichts Alternatives gesehen. Erst dann Anfang der 90er, ich habe dann für eine Computerfirma gearbeitet. Wir haben Amiga 500er verkauft, Atari verkauft, beziehungsweise serviciert beides natürlich, auch 64er serviciert. Aber Schwerpunkt war natürlich der PC.
Ja.
Aber ich habe natürlich die Erstauslieferung vom CDTV und vom CD32 miterlebt und auch diese zu Silvester für eine Karaoke-Session nutzen dürfen. Und das war grenzgenial, es hat nämlich genau gegeben. Eine Karaoke-CD damals, und die ist gefühlt 20 Stunden gerannt und wir waren noch 5 Stunden heiser.
Ja, das ist auch interessant. Also da sind wir auch wieder in so einem Zeitfenster. Das ist eben so Anfang 90er Jahre, so wie man sagt Anfang 80er Jahre. Dieser Wildwuchs, wenn man so sagen möchte, an Computern oder halt auch an Konsolen. Dann gibt es das noch einmal in den 90er Jahren, wo man schon merkt, okay, jetzt kommt wieder so ein großer Schritt. Der große Schritt war dann die 3D-Grafik. Mhm. Ich habe es eh kurz erwähnt gehabt, sozusagen Siegeszug des PCs, und der ist gekoppelt 3DFX, okay, der den Standard vorgibt.
Die Voodoo, ja.
Die Voodoo-Karte, die Voodoo 2, die dann wirklich alles weggeblasen hat und dann auch wieder diese diese Vielfalt an verschiedenen Grafikkartenstandards dann aufgelöst hat, die hat sich dann durchgesetzt und die ist dann eben abgelöst worden durch GeForce. Mhm. Dann gab es ja auch noch einmal diese, die zwei großen Grafikkartenstandards, ist ja jetzt glaube ich noch immer das gleiche, ja, mit Nvidia und
ATI.
Ja. Und ATI-Karten, genau, ich glaube, das ist ja wirklich dann gleich geblieben über Jahrzehnte, auch ganz interessant. Und dann natürlich auch das Betriebssystem. Das ist ja spannend im PC-Bereich. Also zum Beispiel beim Sammeln, wie gesagt, ich sammle ja seit ungefähr 30 Jahren und ich habe auch sehr zeitig mit PC-Spielen, PC-Spiele sammeln begonnen, also diese großen Bigboxen. Und da bin ich am Anfang, in den Anfangsjahren immer wieder von anderen Sammlern belächelt worden und gesagt, was, den PC-Krempel nimmst du auch? Warum? Das, da gibt's keinen fixen Rechner, ne? Da gibt's eben wieder so einen irrsinnigen Wildwuchs an hässlichen PC-Gehäusen. Das ist ja nicht sammelwürdig und das nimmt halt auch so viel Platz weg und so weiter und so fort. Aber ich habe gesagt, na gut, das ist eh super, dass ihr das nicht sammelt, dann bleibt alles für mich übrig. Und jetzt ist ja auch der PC-Bereich schon anerkannt und wenn man schaut, Rollenspielbereich und Point-and-Click-Adventure, jetzt sind wir wieder dort, was ist da gerade der Bemessung, wieder das Geld, ohne um da jetzt weiter darauf eingehen zu wollen. Aber zum Beispiel jetzt auch zum Sammeln ist es immer super, wenn du irgendetwas findest, was alle anderen total lächerlich finden, weil dann sind nämlich auch die Preise im Keller und du kaufst halt gemütlich und günstiger. Also ich sehe das jetzt zum Beispiel auch als Sammler, ich denke mir das jedes Mal, also wenn ich da jetzt anfangen müsste, ich würde es einfach nicht machen, weil das ist einfach, da sind die Preise einfach schon so jenseitig, das macht einfach keinen Spaß. Du läufst so extrem Gefahr, dass die ganz hochpreisigen Dinge Fälschungen sind, weil sich das eben auszahlt, da sind wir halt wieder dort. Früher, da hast du ja keine Sekunde drüber nachgedacht, ist jetzt ein Dracula X eine Kopie oder nicht, weil da gab es halt keine Kopien. Da haben sich halt auch nur ein paar Leute für solche Sachen interessiert und wenn das dann japanische Importe waren, dann war das dann noch obskurer, ne, weil sonst kannst du ja auch sagen, okay, man fängt halt an zu sammeln, das, was einen als Kind interessiert. Da sieht man zum Beispiel auch ganz stark diese Preisveränderung im PAL-Segment, weil die Leute, die von Anfang an drinnen waren, für die war natürlich immer Creme de la Creme. Der US-Import, der japanische Import, der war dann halt nicht geschnitten und der hat halt 60 Hertz und keine PAL-Balken und dann englischsprachig und nicht irgendeine grindige deutsche Übersetzung mit was weiß ich was für Fehlern drinnen.
Aber gerade, weil du sagst PAL und NTSC und SECAM, um das dritte noch zu nennen, das kennen die wenigsten, PAL und NTSC hat ja nur das Thema, nicht nur wegen die 50 Hertz und 60 Hertz, wegen dem Bildaufbau und so weiter. Der große Nachteil bei NTSC war ja der, dass wenn du nach vor oder nach rück gespielt hast im schnellen Vorlauf, hast du das Büdel nicht gesehen, was bei PAL funktioniert hat. Das war aufgrund des Videocodecs. Ja. Aber das große Thema war eigentlich das in der Computerspiele-Geschichte und das habe ich viel, viel später mitgekriegt, ist, dass dasselbe Spiel ist unter NTSC schneller gelaufen, also wie unter PAL.
Ja, ja, um 20%. Ja, ja. Also es ist halt auch das Original. Es ist ja dann auch zum Beispiel die Anpassungen. Irgendwann einmal gab es ja dann gute Anpassungen. Also es ist ja heute alles überhaupt kein Thema mehr. Das kennt ja niemand mehr. Also wenn du da jetzt sagst, ich habe jetzt ein NTSC, was hast du, spielst das Game. Ja. Da gibt es keinen Unterschied. Du hast dann vielleicht noch den Unterschied, ja, eben der Länderversion oder ob es geschnitten ist oder ob es umgeschnitten ist und so weiter. Wobei das ja auch die Situation sich in Deutschland komplett verändert hat. Das ist ja auch im Filmbereich. Das ist ja, also da sind ja Leute, die früher gegen Zensur und so weiter Sturm gelaufen sind und gehortet haben, die Horrorfilme und Unsummen dafür ausgegeben haben, die sagen auf einmal, was ist denn da jetzt mit der freiwilligen Selbstkontrolle? Da sollte man doch schon auch sagen, das geht erst ab 18 und nicht erst ab 16 oder ab 14. Also wo sich da eben auch der Wertekanon oder das, was halt möglich ist oder was halt dem Massenpublikum, dem Mainstream zugemutet wird, hat sich ja da auch radikal geändert. Aber eben früher war es dann eben so, das hat ja dann teilweise Sonic ist ja so ein Beispiel, wo dann einfach auch die Musik langsamer abläuft und das klingt dann einfach schrecklich. Natürlich kennt man es dann, als PAL-Spieler kennt man es nicht anders. Und die sind sich gewohnt und sagt nicht, das ist falsch oder wundert sich wahrscheinlich dann, wenn man das amerikanische oder japanische Original hört. Aber das ist halt interessant, weil früher in dieser echten, sagen wir mal, Hardcore-Szene und Sammler-Szene hat man da wahnsinnig viel Wert drauf gelegt. Also überhaupt, man könnte sagen, dieses Game dieses Gatekeeping ist immens betrieben worden. Ich nehme mich gar nicht aus. Also 16:9, 16:9, wie man das so schön gepostet hat. Also am Anfang hat man halt, egal wer wo irgendwas falsch gepostet hat, hey, das ist nicht 4:3, hey, das ist kein Röhrenfernseher, was soll denn das? Nee, ist ein Super Nintendo, gefälligst davon Röhrenfernseher, aber wehe dir 100 Hertz, bist du des Wahnsinns? Nein, natürlich 50, 60 Hertz und natürlich das beste modifizierte RGB-Kabel und ich weiß nicht was alles. Und irgendwann, es ist interessant, also irgendwann war man dann müde, weil man es gesehen hat, also das ist ja wirklich, also, weiß nicht, wie diese Spartaner oder sowas, man wird dann halt überrannt. Und gibt sich geschlagen, sagt sich, na, hat eh keinen Sinn. Oder man wird halt auch müde oder vielleicht auch die Altersweisheit, wo man sagt, naja, mein Gott, also so wichtig ist dann auch wieder nicht.
Nee, es hat sich über Ende der 90er schon was Wichtiges gegeben. Und zwar auf der einen Seite ist die Geburtsstunde der DVD gewesen. Mhm. War ganz ein schnellendes Thema, auch für die Retro-Szene. Mhm. Weil plötzlich hast du alles dabei gehabt in CD-Qualität, also was audiotechnisch dabei war. Plus Film-Movies. Oder was war das? Seventh Guest, Eleventh Guest, oder wie die Spielkassen hat. Und ja. Solche Sachen, diese MV, glaube ich.
Ja, genau.
Und?
Full Motion Video.
Full Motion Video. Und was auch noch war, ist 100 Hertz hat dann wirklich gut funktioniert, durch die ganzen Chips, die drinnen waren.
Naja, also wie gesagt, natürlich.
Diese Motion-Anpassung, weil du hast vorher, das ist, der Fußball ist geflogen und du hast ja dann einen Schatten deiner selbst gehabt, so wie bei einer DSLR, wenn du jetzt die irgendwie was fotografierst. Diese Themen waren ja dann plötzlich passé.
Also die neue Technik, ne, genauso wie jetzt eben Röhren, also Flachbildschirme, 16:9 und so weiter und so fort, die neuen Spiele, die das dann natürlich verwenden, die haben ja da kein Problem. Also man sieht, okay, die Weiterentwicklung ist am Anfang auch holprig. Also siehe zum Beispiel 3D-Grafik, erste Generation 3DO und teilweise auch PlayStation 1 ist ja fürchterlich. Aber das entwickelt sich und es geht ja dann auch schnell und PS2 ist ja schon schön, gerade die letzten, auch das ist wieder dieses Phänomen, erste Spielegeneration technisch unglaublich eingeschränkt, letzte Spielegeneration technisch holt die Gott weiß was raus, wo man sagt, das ist ja eigentlich gar nicht möglich. Oder wenn man sogar den weiteren Schritt wagen möchte und sagt, Neuentwicklungen für alte Maschinen, das ist ja auch unvorstellbar, was dann aus dem 64er rausgeholt wird, was dann vielleicht auch aus dem Spektrum rausgeholt wird.
Aus dem NES rausgeholt wird, wo es
NES oder aus dem Game
Boy, genau. Entwicklergemeinde gibt, wo Spiele verkauft werden.
Ja, natürlich, wo das dann auch eben kommerziell auch durchaus auch einen Erfolg hat. Meiner Meinung nach, um das da vielleicht auch deutlich zu sagen, Neo Geo ist natürlich für mich auch ein Riesenthema. Weniger jetzt aus Protzergeste heraus, was ja da auch eine große Rolle spielt, wo man sagt, okay, also da ist alles so teuer und da ist der Pöbel und da sind wir als Reus. Ne? Also man stellt sich das auch so vor, derjenige, der eine Neo Geo Sammlung hat, der hat auch eine Yacht und dann hat er dort die Neo Geo Sammlung irgendwie präsentiert. Also das spielt dort in der Szene, das ist ja ganz eine spezielle Szene, eine Riesenrolle. Neo Geo ist für mich deswegen so wichtig, weil Arcade und 90er Jahre Arcade, deswegen schätze ich die SNK Games da so wahnsinnig. Und deswegen ärgert es mich so insbesondere, wenn halt Neuerscheinungen rauskommen, die einfach auf der Plattform erscheinen. Nicht, weil man sagt, man ist eben sich treu geblieben, der handgepixelten 2D-Grafik und man nimmt sich die bestmögliche Maschine dafür, wenn man auch ein bestmögliches Spiel produziert, das würde ja Sinn machen. Da wäre ich voll dafür, da würde ich sogar hoffen, dass mehr passiert. Also wenn Cave zum Beispiel noch einmal hergeht und sagt, na gut, wir nehmen das Neo Geo und wir machen einen neuen Super-Shooter Bullet Hell auf Neo Geo, weil da gibt's ja noch nichts, dann bin ich der erste Vorbesteller. Aber was passiert, ich sage jetzt einmal so, es sind findige Kauf Leute, die sich sagen, wir sind Indie-Entwickler, wir machen relativ schnell ein Spiel und wo bringen wir es raus auf der Neo Geo Plattform, weil da kassieren wir nämlich am meisten, weil wenn ich den gleichen Titel als Downloader im Steam Shop anbiete, dann kaufen das 100 Handeln und dann kann ich 5 Euro dafür verlangen. Also es ist schlau, ja sicher, es ist aus wirtschaftlicher Betrachtung natürlich schlau, aber es tut mir richtig weh, wenn ich sehe, dass, ich sag's brutal, so ein Schrott rauskommt. Mhm. Und mich wundert's ehrlich gesagt, dass die Neo Geo Szene, auch das ist wieder so ein, was mich ein bisschen ärgert. Es gibt zum Glück schon noch Leute, die das auch anmerken. Aber man merkt schon auch, dass diese Neo Geo Leute in den Foren oder dass die Szene größtenteils gekennt sind, das ist von Leuten, denen geht's ums Protzen. Denen geht's halt um den Geldwert. Da geht's um Sammlungen präsentieren und ich habe da jetzt 70 Heimmodule und ich habe das teuerste Heimmodul und ja, ich habe einen Metal Slug und es ist zertifiziert original und jetzt bleibt euch allen der Mund offen und also es da um das geht's mir nicht. Also da ist mir irgendwie der ganze Videospielbereich, sag mal, fast zu wichtig oder da bin ich halt wirklich mehr beim Zocken, als dass ich immer nur diese Geldorgien da hochfeiern lasse und dann ins Regal schaue und sage, Altersvorsorge, das hat nicht jeder. Ne? Oder eben, man sieht es eben auch bei NES oder Super NES, auch so schade, es gibt auch für mich, man soll es nicht glauben, aber gibt es auch die ich noch nicht habe, die ich mir halt nicht rechtzeitig gekauft habe, Demon Quest zum Beispiel, das macht dann keinen Spaß mehr. Wenn du dann siehst, das ist dann schon bei 1000 Euro irgendwas herum und das willst du dann für ein Spiel nicht ausgeben. Die einzige Möglichkeit, die du da eigentlich hast, ist, du tauschst gegen irgendwas anderes. Ne? Da hast du wieder den Vorteil, wenn du wirklich lange Jahre gesammelt hast, dann hast du halt auch viel Tauschmaterial und dann kommst du auch an sowas dann wieder ran, ohne dass du dann an ihre verschäbern musst. also das sind eben auch so Entwicklungen, wie so oft, also Licht- und Schattenseiten. Einerseits toll, was die Community nicht macht, toll, dass es eben auch so nischige Firmen gibt und Plattformen gibt, die eben auch neue Module vertreiben können und die sie vielleicht finanziell doch auch über Wasser halten können. Und dann gibt es eben schon auch so Entwicklungen, wie ja auch im normalen Videospielbereich. Also Stichwort Lootboxen und Glücksspielmechanismen und süchtig machende Mechanismen. Also da könnte man ja auch stundenlang drüber reden. Oder was da vielleicht wirklich richtig schmerzt, das sieht man zum Beispiel auch wieder, wenn man sich jetzt historisch damit auseinandersetzt, oder es ist vielleicht auch Aufgabe des Museums, hinzuweisen, ne? Gerade Activision gilt ja so als und Epic und so weiter, die gelten ja jetzt momentan als die Menschen oder die Buh-Firmen des ganzen Genres. Wenn man sich das ansieht, eben Electronic Arts auch, ne, EA. Also Electronic Arts, eine Firma, die in den 80er Jahren angetreten ist, zu sagen, wir sind die Ersten, die sagen, der Spieledesigner ist halt nicht nur da irgendein ein anonymer, farbloser Programmierer und Techniker, sondern er ist Designer, er ist Künstler. Wir stehen dann in den Mittelpunkt, wir erzählen, wie kommt der darauf, wie findet er seine Ideen, wir zelebrieren das Ganze als Kunstwerk. Wenn man sich die Verpackungen anschaut von EA-Games aus der 64er-Zeit, Amiga-Zeit, irrsinnig toll aufgemacht, teilweise wie Langspielplatten, also auch dieses Anknüpfen an ein anderes Medium, wo es klar sichtlich ist, es schwingt einfach mehr Wert. Wir nehmen das Ganze auch ernster, wir nehmen unsere Angestellten noch ernster, wir bezahlen sie auch besser, wir nehmen uns auch Spielegenres zur Brust oder finden sie, die außergewöhnlicher sind, die interessanter sind, die vielleicht eben jetzt doch, was weiß ich, gesellschaftspolitisch eine gewisse Aussagekraft haben. Da wären wir zum Beispiel auch wieder bei dem Thema, was jetzt Spieleinhalte anbelangt, wo sich da so wahnsinnig viel getan hat. Dass halt jetzt auch Spieleinhalte generiert werden, die halt in der Anfangszeit unmöglich gewesen wären. Und dann ist es halt schade zu sehen, wie so eine Firma über die Jahrzehnte komplett ins Gegenteil kippt. Und das ist natürlich auch leicht nachvollziehbar, weil du hast dann halt eine Managerriege, die mit dem Produkt einfach nichts am Hut hat. Ich kenne das sogar aus persönlichen Begegnungen, wo dann Leute bei Firmen arbeiten, wo sie nicht einmal wissen, was sie produzieren. Und die sind da reingewechselt, weil die haben halt vorher mit Öl und mit Getreide und so weiter Handel betrieben und dann haben sie sich angeschaut, okay, ich bin Manager, ich möchte was verbessern, ich muss noch mehr verdienen, wo geht denn das? Und dann schauen wir das ganz einfach an, wo sind die Wachstumsbranchen? Aha, Videospiele. Na gut, ne, aber was gibt's da? Ja, das ist da irgendwo in der Nähe, da reise ich hin, da bewerbe ich mich und dann sage ich, ja, ich war Manager bei der und der Firma und jetzt mache ich das. Das ist halt furchtbar. Und da kommen natürlich auch so Produkte raus, wo man sich dann sagt, Entschuldigung, was ist da los? Ne? Also wie konnte das passieren? Und das ist dann eben, weil diese Leute das Sagen haben, weil ich hab das erlebt bei einem Mitarbeiter, einem ehemaligen von Rare, der mir das auch einmal erzählt gehabt hat, also wirklich eine Top-Firma, wo dann das Management gesagt hat, na passt auf Leute, wir haben uns das angeschaut, die Top 3 Spiele, also die bestverkauften Spiele, das ist einmal FIFA, das ist ein Fußballspiel. Dann haben wir Need for Speed, das ist ein Rennspiel. Und dann ist Call of Duty, das ist ein Ego-Shooter. Also ich würde euch bieten, aus diesen drei Genres ein Spiel zu machen. Die haben einmal geschaut, ob der deppert worden ist, aber sie haben halt die Anweisung gehabt und haben halt angefangen zum Programmieren. Gott sei Dank hat man dann die Engines, die da konstruiert haben, hat man dann halt für andere Spiele verwendet. Aber da sieht man halt, wie vollkommen wahnsinnig das ist. Ne? Und wo man sich dann halt wundert, warum werden da Meilensteine so selbstständig vernichtet. Also du brauchst ja gar nicht die Konkurrenz, weil im Idealfall unter Anführungszeichen würde man sagen, na gut, es ist halt eine kapitalistische Gesellschaft, wo jeder ringt, der Markt reguliert, ne? Wer das bessere Produkt auf den Markt wirft, der gewinnt und die Qualität steigert. Ne? Deswegen tun wir ja dieses System so hochfeiern. Passiert natürlich auch immer wieder, aber die Firmen sind sich ja sozusagen ihr eigenster größter Feind, indem sie, genauso Mass Effect, dass man dann sagt, okay, man hat eigentlich die beste Rollenspielserie, die es gegeben hat, diese drei Teile, also ein unvorstellbarer Wahnsinn von Grafik, von Storytelling, von Missionsaufbau, von Welten schaffen und so weiter. Also wirklich ein Epos, wo man wirklich jeden dort die Füße küssen muss, dass er bei diesem Projekt mitgemacht hat. Und dass man so Leute hält und sagt, bitte, wir geben euch Zeit, nehmt euch die Zeit, macht's. Ich hätte gern wieder so einen Hit, ne? Vielleicht klappt's ja wieder. Und dann nimmt man halt irgendein neues Team, wenn man so sagt, naja, gut, das kostet halt weniger und geht schon. Und dann kommt halt, weiß gar nicht mal, wie es geheißen hat, Armageddon oder sowas. Also das war ja furchtbar.
Ja. Andromeda,
genau.
Wobei man sagen muss, es sind einer ja, glaube ich, mit dem zweiten oder Ende vom zweiten Teil schon Leute weggerannt. Angeblich. Ja, wie gesagt, ich bin da selber nicht so viel drinnen, aber ja, ich stimme da absolut zu. Also Andromeda ist ein Spiel, das ich mehrfach versucht habe auf PC und auf PlayStation.
Man sieht halt,
man schaut aus und man hat keine Idee, warum man weiterspielen sollte.
Genau, also das, was eigentlich die vorige Serie ausgezeichnet hat, also wo man dann wirklich sagt, na, eine Stunde geht noch, ne?
Eine Mission
noch, ja. Es packt einen wirklich, ne? Das hat man da halt einfach nicht. Und man merkt halt ganz stark die Intention, ja, wir bringen halt 4K Grafik und irgendwelche Grafik-Assets und da sind wir halt wahnsinnig stolz drauf. Ja, aber das macht halt, da sind wir wieder dort, Grafikblender, das macht halt kein gutes Spiel, zeichnet kein gutes Spiel aus. Und da sind wir wieder auch ein bisschen bei der Geschichte, wenn man dann eben zurückblickt auf 40, 50 Jahre Spielgeschichte, dann kommt man ganz schnell drauf. Also ein wirklich gutes, backendes, zeitloses Spiel ist eigentlich nie das, was ein Grafikblender war, sondern wo die Spielmechanik einfach gut ist, wo Level-Design einfach gut ist, wo Atmosphäre einfach stimmt, wo Steuerung stimmt, auch eine Grafik verwendet wird, die zeitlos ist. Also das ist ja sozusagen auch die Kunst, einen Stil zu finden. Das ist ja gerade auch in der heutigen Zeit, wo ich ja eigentlich nicht mehr limitiert bin. Ich kann ja im Prinzip alles machen. Der Grafikstil muss halt einfach stimmig sein. Und dann natürlich ist es eine Geschmackssache. Also wenn ich jetzt Zelda zum Beispiel hernehme, da haben halt viele diesen Cell-Shading-Look abgelehnt, hat Nintendo mal wieder was ausprobiert. Das ist auch gut natürlich, dass die Firmen immer wieder was ausprobieren. Und dann muss man natürlich sagen, okay, so weit ist es halt dann demokratisch, das Publikum entscheidet, die Kunden entscheiden. Und wenn die halt dann sagen, naja, das gefällt uns einfach nicht in der Mehrheit, dann kann es ein paar Leute geben, die das hochfeiern und sagen, das ist der beste Zelda-Teil. Das nutzt dann halt nichts. Ne? Dann geht sowas halt auch runter. Und das ist halt, ja, es ist halt wirklich spannend. Also zu sehen, es ist halt wie bei allen kreativen Dingen, die passieren. Ob es jetzt Musik ist, ob es ein Film ist. Du hast halt jemanden, der probiert etwas, der hat eine Vision, der hat eine Vorstellung, der kämpft massiv darum. Er braucht Investoren, die halt sich auch sagen, na gut, für uns muss es halt einfach geldmäßig stimmen. Und wir probieren es, wir geben dir die Chance und dann schauen wir halt, was passiert. Und das ist bei Spielen natürlich das Gleiche. Also das ist halt, das genauso Minecraft, also wenn man mich vorher gefragt hätte, naja, hat das irgendeine Chance, hätte ich gesagt, naja, das kann man das nicht vorstellen. Also ich würde das eher sein lassen.
Also ich habe das ein bisschen mitverfolgt, ich habe das gesehen, wie es in der Alpha war, und mir gedacht, okay, gut, um das Geld ist nur relativ wurscht, ich habe keinen Sinn gesehen.
Ja.
Und dann haben wir gedacht, okay, nimmst du das, und dann war es genau in der Beta-Phase und dann war es ein paar Euro teurer. Und habe dann mit ein paar Personen gesprochen, wo ich gesagt habe, das war doch genau für die was. So Mütter, die gerade einfach nur nebenbei aufs Kind aufpassen müssen, so einfach was Leichtgängiges in die Richtung, na. 5 Jahre später, eine komplett andere Geschichte. Aber generell nur mal wegen der Frauen und Nintendo. Mhm. Ich glaube, dass Frauen oder generell die Sparte erst eröffnet worden ist, spätestens mit dem Super Nintendo. Nicht einmal mit dem normalen Nintendo, sondern eher mit dem Super Nintendo. Wie dann eben die Final Fantasy losgegangen sind. Mhm. Wie Zelda intensiver worden ist, weil der erste Zelda-Teil, das ist ja, ja, interessant. Ich hab's, es war nicht meins, schlichtweg. Okay. Ich bin nicht so der große JRPG-Fan. Aber es waren halt dann so Sachen dabei, wie die Vorgänger von Farmville, wenn ich das richtig, Moon, Harvest Moon, glaube ich,
so. Ja, ja, Super Nintendo, stimmt, ja.
Und das hat natürlich dann das alles angefixt und das zieht sich in dem Stil ja immer noch bis jetzt durch.
Wo ist der Fächer Blondfarm? Pokémon vielleicht auch, ja, Pokémon kommt
war auch. War Pokémon auch schon da?
Ja, weil Game Boy.
Stimmt, Game Boy war ja, genau, der Game
Boy. Also das ist eigentlich schon, kann man fast sagen, nächste Zeit. Mhm. Ja. Also schon sehr, sehr, sehr zeitig. Und ist ja, was ja auch interessant ist, ich bin ja da kein großartiger Pokémon-Fan, aber Pokémon ist das wichtigste Franchise von Nintendo. Das ist das größte. Also man könnte ja glauben, Super Mario stimmt aber so nicht. Also wenn man
jetzt an den Klagen, sagen,
ja. Das ist halt, und dann auch natürlich die Trading Cards dazu und so weiter. Aber ja, also Pokémon ist halt ein unvorstellbares Phänomen und dann auch wieder interessant mit diesem Pokémon Go, dass dann halt auch spieltechnisch auf einmal wieder irgendwas. Also Nintendo hat da schon immer wieder so so Game Changer wie die Wii. Das war ja das größte Experiment. Was auch interessant ist, weil mit diesem Experiment ging zum Beispiel einher, dass halt die sogenannten Schlipsträger, also halt die Manager-Cast, der halt gesagt hat, so, also auf euch Spieler, da pfeifen wir jetzt haben wir nämlich die Nicht-Spieler als neue Zielgruppe entdeckt. Und die ist ja viel größer und die Omamas im Pensionistenheim, die spielen jetzt Bowling. Ja, da könnt ihr euch da hinten anstellen, da mit eurem Protector und FCO und was weiß ich was allem. Und das ist halt interessant. Ich finde gerade bei Nintendo diese Fanbase ist so unvorstellbar loyal.
Ja, ich habe da jetzt mal 10 Minuten dazu.
Ja.
Weil das erste ist das, also die Wii, ich habe sie selbst besessen, ja, und ich habe es genau gefühlt von einem Benutzer oder was und das war's. Weil der große Hype war in erster Linie um Fitness.
Ja.
Ganz klar.
Ja.
Ungefähr noch 10 Minuten hast du rausbekommen, wie man die Mechanik umgehen kann und somit war das wieder sinnbefreit. Und es war ein netter. Und nicht das Ding, was halt ein bisschen Staub gefangen hat, unter Umständen, wenn man eben bei PlayStation, PC oder ähnliches gehabt hat.
Ja.
Aber die Wii U war im Gegenzug dazu, glaube ich, eher so nach dem Motto, wir probieren noch was aus und das ist ziemlich im Bauch gegangen. Mhm. Ich habe Nintendo immer wahrgenommen als Familiending.
Natürlich, ja klar.
Famicom und so weiter, ewig besprochen. Und dann bin ich mal so die Playlist durchgegangen, weil man kriegt die Übersicht, welche Spiele das released worden sind, beziehungsweise welche nicht unbedingt von Nintendo waren. Und die waren nicht minder brutal im Vergleich zu PC oder Amiga oder irgendwas anderes. Und ich kann mich nur erinnern, auf der Wii U, und das war das erste Mal, wo ich es aktiv mitgekriegt habe, das war irgendein YouTube-Video zur Wii U von Spü. Ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Ich weiß nur, dass es war in Schwarz-Weiß. Und das Blut war in Rot. Und das im Prinzip die Leute im Prinzip ja nur mit der Motorsäge bearbeitet oder sowas.
Also es war kein Wii U-Spiel, das ist so viel sei verraten, es ist ein Wii U-Spiel.
Okay.
Also das ist lustig, du willst mich wahrscheinlich jetzt herausfordern und wie ich immer spaßhalber sage, ja, irgendwann mache ich die Ausstellung, die dunkle Seite Nintendos. Ja, die Leute haben jetzt kriegen wahrscheinlich schon so spitze Ohren, schreiben schon mit und so weiter. Ja, also das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ich wäre ja so im Privatkreis, spiele ich immer wieder gerne den Nintendo-Hasser unter Anführungszeichen, aber im Kern bin ich ein lieber Kerl und ein Nintendo-Fanboy. Weil wenn man mich zum Beispiel fragt, ja, was ist deine Lieblingskonsole, dann kommt halt immer das Super NES und das stimmt halt auch so, auch wenn mir vielleicht das Neo Geo eben als 2D-Überdrüber-Ding näher wäre, aber da hast halt doch mehr Nostalgie auch beim Super NES mitschwingen. Also da bin ich halt dann zu sehr Nintendo-Fan, als dass ich jetzt da wirklich diese Büchse der Pandora öffne. Ich sag mal so, ich verstehe das. Ich könnte wahrscheinlich auch länger darüber reden. Aber ich spüre den Gewehrlauf in den Rücken. Na, also das, wie gesagt, ist spannend. Ich bin gespannt, ob das irgendwann einmal wirklich auch Thema sein wird. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, da wird man dann vermutlich die geballte Kraft in Venus auch spüren. Dass da, ja. Also wenn man da wirklich irgendwie groß das machen würde. Aber ja, es ist.
Das haben wir nicht so für Eigenentwicklungen eigentlich, oder?
Das stimmt, sie haben nicht so viel Eigenentwicklungen. Wenn man das jetzt wirklich auf dieses Thema reduzieren möchte, dann sind die alle familientauglich. Das schon. Mhm. Das schon. Also das muss man schon ganz klar sagen. Alles, was direkt von Nintendo kommt, ist diesem Prinzip, ist auf dieses Prinzip eingeschworen. Alles, was von Nintendo kommt, bis jetzt auf ein paar ganz kleine Ausnahmen, wie Music oder so Späße, sind absolute Top-Hits. Sind Designer Meisterwerke, also auch Zelda oder jetzt auch die Super Mario Teile und so weiter. Da kann man noch so sehr kritisch auch den Genres gegenüber eingestellt sein. Ich bin kein großer Jump'n'Run-Fan. Ich habe auch noch kein Super Mario durchgespielt, weil mir das einfach zu schwer ist. Da habe ich die Nerven nicht dafür. Da spiele ich lieber super schwere Bullet Hell Games. Aber also da muss man ganz objektiv, das immer wieder dort, ganz objektiv sagen, okay, der Sonderstatus von Nintendo ist schon gerechtfertigt. Mhm. Ist schon gerechtfertigt. Es ist halt zum Beispiel, weil du auch das Famicom jetzt erwähnt hast, also das Family Computer, sozusagen die Abkürzung, da muss man ganz klar sagen, dass es Nintendo geschuldet ist, dass die Konsolen noch einmal kamen. Weil da, ich habe es vor, glaube ich, einer Stunde oder sowas kurz erwähnt. Also dieser Videospiel-Crash 82, 83, Kahlschlag, was den Konsolenbereich anbelangt. Das ist eine ganz wesentliche Sache, weil da wird immer wieder so getan, als gäbe es dann gar keine Spiele mehr. Das stimmt natürlich nicht, weil da war der Siegeszug der Heimcomputer und die sind auch mitschuld, warum es den Konsolencrash gab, durch die Raubkopien. Mhm. Das wird lustigerweise immer unter den Tisch fallen lassen, weil es hat so was Illegales und da reden wir lieber nicht drüber.
Oder
so.
Es wird sehr, sehr selten erwähnt, ja. Also ich kann mich erinnern, bei diverse, auch mit unter anderem Podcasts, ja, da hat man die Sicherungskopie von einem Freund, das wird so sehr gern umschrieben, in Wahrheit war es so, es hat sich ja keiner Computerspiel gekauft. So in den seltensten Fällen.
Genau. Also mich wundert es, dass die da überhaupt was verkauft haben. Ich sehe sie auch als Sammler, wie wahnsinnig schwierig das ist, die Top Amiga und 64er Spiele zu bekommen, weil hat halt niemand. Du kriegst halt nur Kopien. Also du konntest hunderte Amigas am Flohmarkt kaufen, aber da waren halt immer nur Raubkopien dabei. Wenn da irgendwer dabei war, der ein paar Original hatte, das war schon eine Sensation. Muss man ganz klar sagen. Also das war halt einer der Punkte, und weil es immer so ein Steckenpferd schon ist mit E.T. und schlechtestes Spiel der Videospielgeschichte, da sind wir eben so anekdotenhaft. Das ist zum Beispiel genau sowas, wo man sagen muss, ist man historisch korrekt, dann stimmt es so halt einfach nicht. Auch dieses Verbuddeln da in Mexico City und so weiter. Das Lustige ist, was ja dann meistens vergessen wird zu erwähnen, da sind ja tausende andere Atari-Module auch verbuddelt, weil das Management halt schon so unglaublichen Schwachsinn fabriziert hat.
Ja, ich kann mich erinnern, in diverse Geschichten, IT hat gehabt eine Vorlaufzeit von 30 Tagen, inklusive Testing und so weiter von einer Person. Ja. Da kann nur Schwachsinn rauskommen, der nicht einmal den Film gesehen hat dürfen oder gesehen hat oder keine Ahnung was. Ja. Was will man dann erwarten? Und ich kann mich auch richtig erinnern, dass eigentlich schon, also es wird immer mit IT angefangen bei den Dokumentationen, aber es ist eigentlich schon mit Ende der 70er Jahre schon ein Flow erkennbar, der heißt, es verkauft sich nicht mehr so viel. Mhm. Es gibt andere Möglichkeiten, wie man sie in der Freizeit gestalterisch auseinandersetzen kann.
Es ist natürlich auch dieser Wildwuchs, das berühmt-berüchtigte. Es gibt halt einfach zu viele Firmen, die ihr Glück da versuchen. Mhm. Es gibt auch im Marketbereich dann auf einmal viel zu viel Bootlegs. Das ist ja teilweise auch geschuldet der Tatsache, dass die mit dem Produzieren einfach nicht mehr nachkommen sind und dass die Aufsteller gesagt haben, ja, mein Gott, ich brauche Maschinen. Und wenn es jemand da jetzt nicht liefert, dann suche ich mir sofort einen anderen, der liefern kann. Das ist halt, es ist halt gerade das immer wieder dort beim Anekdotenhaften und das stimmt natürlich auch und deswegen ist auch Nolan Bushnell und Atari wahnsinnig wichtig, weil es perfekt den amerikanischen Traum verkörpert. Dieses aus Null mit ganz, ganz wenig mit geringstem Budget zum Milliardär in kürzester, absolut kürzester Zeit, wie eine Rakete schießt das los. Das ist halt sozusagen der Markt reinigt. Also du hast dann einfach zu viel Konkurrenz. Die Qualität der ganzen Produkte wird immer mieser. Wenn man sich das anschaut, ich kenne das selber noch, Intellivision-Kassetten, da bieten die Hardlower drei Speakern drauf mit 1500 Schilling. Das sind teilweise Spiele, die spielst du halt wirklich an einem Nachmittag durch, weil die so wenig Content bieten. Und ich meine, das ist halt ein absolutes Vermögen. Und das machst du halt einmal und du bist halt dann maßlos enttäuscht und sagst dann halt nie wieder, das stimmt ja das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht und so. Du konntest dich auch nicht wirklich informieren, was ist gut und was ist nicht so besonders gut. Und dann natürlich das Heer an Raubkopien. Und das bringt dann einen Crash mit sich. Ja, ganz klar. Und da ist es dann halt spannend, dass dann Nintendo sagt, okay, wir probieren es aber noch einmal. Und sie konnten es auch nur dadurch probieren, indem sie das eben auch Famicom nannten und bei der internen Präsentation die Techniker sozusagen darauf hinweisen haben können und sagen, okay, weil die haben ganz genau gewusst, wenn sie jetzt beim Management antanzen und sagen Konsole, dann heißt Deckung gehen, dann ist die Schrotflinte schon wird durchgeladen. Also das traut sich einfach keiner mehr sagen, das ist einfach das Unwort, keiner will mehr eine Konsole produzieren und die kommen auf einmal und sagen, ja, wir haben da was. Und dann haben die aber gemeint, naja, aber wir haben Plan B. Mhm. Das ist eben unten die Schnittstelle, wenn es als Konsole nicht geht, machen wir einfach einen vollwertigen Computer draus. Dann kannst du halt das Tastatur anschließen, kannst du Laufwerk anschließen, dann ist es ein Computer, Family Computer. Mhm. Es heißt ja nicht Konsole, Family Computer. Und dann hat das Management gesagt, okay, das klingt ganz gut, probieren wir es aus. Und der Rest ist wieder Geschichte, es gibt in China und so weiter, gibt es ja dann auch so richtige, also da ist mehr der Computer dann auch im Mittelpunkt und im Herzstück ist es halt ein NES. Aber das NES hat als NES-Konsole dann seinen Siegeszug angetreten und hat halt wieder den Konsolenmarkt eröffnet. Und dann kommt die nächste Pointe, da sind wir wieder dort, also auch bei aller Freundschaft Nintendo gegenüber, diese Arroganz, das ist halt auch etwas, was ihm in unserem System immer die große Rolle spielt. Das ist wie eine griechische Tragödie. Na, jemand fängt klein an und er ist der Underdog und er ist erfolgreich und er wird dann hochnäsig. Es ist ja fast schon wirklich wie, ich sage ja, ein Märchen oder eine griechische Tragödie. Dann wird also Nintendo wirklich schon zu arrogant. Da gibt es ja dann eben auch sozusagen die Verurteilungen, wo man sagt, okay, gewisse Verträge sind einfach sittenwidrig und die Paragraphen halten nicht. Also da klopft ja sozusagen auch schon der japanische Rechtsstaat der Firma, dem Konzern auf die Finger. Und dann kommt eben die berühmt-berüchtigte Geschichte, ja, CD-ROM-Laufwerk, das ist jetzt doch irgendwie notwendig. Nintendo hat sich ja da gewunden, wie es nur irgendwie geht. Auch größtenteils aus Kopierschutz. Überlegungen, was nicht schlecht, was sicher keine schlechte Überlegung war, und gibt aber dann irgendwann einmal den Auftrag, eine Erweiterung zu konstruieren, nämlich an Sony. Mhm. Dann ist das Ding schon fertig und dann kommt so, naja, jetzt brauchen wir es dann doch nicht. Ne? Und dann, ich stelle mir das halt wieder, das kann jetzt wieder sehr anekdotenhaft sein, ne? Dass sozusagen dann dem Sony-Chef wirklich der Kragen platzt und der sagt so, jetzt pass auf, jetzt ist Krieg, ne? Also Wirtschaft ist Krieg, so wie der Commodore-Chef, der Tramier, das immer wieder gern zum Besten gab. Also Wirtschaft ist Krieg, also jetzt Banzai, jetzt geht's richtig los und dann zieht Sony davon. Also sozusagen Nintendo selber schuld, wie oft auch, ne? Also Microsoft und Apple, dieser Kampf, ja, die sind gerichtlich gezwungen, denen Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie nicht den Monopolstatus haben und auf einmal dadurch ermöglichen sie Apple den Siegeszug. Also es, wie gesagt, das hat immer so griechische Tragödienanklänge. Vielleicht, weiß ich nicht, macht irgendwer mal so ein Theaterstück oder ein Musical draus oder sowas, das wäre sicher lustig.
Ja, Kinofilme gibt es eh über alles Mögliche.
Genau, ja. Ja, die gibt's natürlich eher. Also das eben der Stoff ist ja wirklich spannend. Mhm. Und ja, das ist halt, also zum Beispiel Sony, wenn man so sagen möchte, also einerseits Nintendo schätze ich über alle Maßen, aber wenn man es vielleicht wieder ein bisschen nüchterner betrachtet, oder sagen wir mal so, beide sind irrsinnig wichtig, was die Konsolengeschichte anbelangt. Sony hat halt das Ganze erwachsener werden lassen. Sie haben halt gerade durch die PlayStation in der etwas späteren Phase durch so Dinge wie Wipeout 2097, vor allem Wipeout 2097, dieses Andocken an Techno-Szene, an einer jugendlicheren, schon sage ich mal so um die 20 herum als Zielgruppe. Sagen wir mal so, es sind andere Spielinhalte möglich geworden und sozusagen die Ernsthaftigkeit hat ein bisschen Einzug genommen. Und was dann Sony ganz hoch anzurechnen ist, 1er und vor allem PlayStation 2 Ära, sie haben alles ermöglicht. Das ist der größte Output an Software in allen Genres. Ob das jetzt 2D, Shoot'em-up sind, ob das irgendwelche super obskuren japanischen Rollenspiele sind, ob das Action-Games sind, ob das Resident Evil-Klone sind, ob das Angelspiele sind, ob das auch ihre Controller, die da rauskommen sind. Das Musikspiel-Genre fängt an, groß zu werden. Also Sony war der Ermöglicher von Welten, wenn man so sagen will. Also sie haben gesagt, macht's. Sie haben auch diese Riesenverbreitung gehabt. Und Nintendo ist halt seinem Ding treu geblieben. Hat dort Top-Games auch geliefert, kann man gar nicht sagen. Aber deswegen, es ist schwierig zu sagen, wer da wichtiger ist. Sie sind beide wahnsinnig wichtig.
Also weil du Wipeout angesprochen hast, ich habe vor kurzem wieder Dokumentation gesehen, aus der Sicht von dem Menschen, der zu dem Zeitpunkt für die Firma zuständig war, für die Musik von Wipeout. Und das Problem aus seiner Sicht war das, er hat Musikstücke gemacht für ein anderes Spiel, wollte dann die er nicht verwendet hat, weiterverwenden, und das Management hat gesagt, nein, das macht sie genauso wie das andere Spiel. Und sie haben gesagt, okay, sie möchten gern etwas haben, was einfach jugendlich ist und passt und so weiter, und er soll doch bitte in die Clubbing-Szene gehen. Und dann hat er sich das angehört und hat dann eins festgestellt, die Leute hören sich nicht die Musik an, die Leute fühlen die Musik. Und das war zu dem Zeitpunkt, das war auch meine späte Jugend, großes Thema in Kombination mit Hackers, wo sie eine Pre-Release-Version von Wipeout einbaut haben wir in der Szene, wo jeder dann bei uns gesagt hat, wir wollen Linux, weil das war damals gerade das große Ding in den Kinderschuhen, weil mit was anderem waren viele Dinge nicht möglich oder uns bekannt. Und das Zweite, wir wollen Wipeout spielen. Das waren diese Dinge, das war die Geburtsstunde im Endeffekt im bekannten Kreis mitunter von der Angelina Jolie, und das war alles in einem Genre drinnen, das punktgenau gelandet ist und mit billigsten Mitteln produziert worden ist. Ich meine, die Story war ja relativ. Ja. Aber dennoch, sie hat den Zahn der Zeit getroffen, und das nächste war das, die Musik, was ausgewählt worden ist, waren dann auch aus der englischen Techno-Szene. Nämlich direkt mit den jeweiligen Produzenten, und das hat es bis dato nicht gegeben. Das war das erste Computerspiel mit wirklicher, nicht für das Spiel produzierter Musik.
Ja. Ja, da wäre ich fast vorsichtig. Also da müsste ich jetzt sagen.
War die Aussage in dem YouTube-Video, ja.
Also genau, da sind wir vielleicht auch wieder ein bisschen beim Anekdotenhaften, weil natürlich, wenn ich so einen Meilenstein setzt, also wo er sagt, da beginnt etwas und so weiter. Da müsste man wirklich jetzt nachgehen der Sache. Da würde ich jetzt zum Beispiel ohne Recherche nichts dazu sagen, kann durchaus sein. Aber eben auch dieses Anknüpfen an Musikstücken, oder dass Musiker gezielt Musikstücke für Videospiele dann programmieren, das wird ja dann ein großes Thema. Da sind wir wieder dort. Also das ist wieder geschuldet der Tatsache, dass es einfach mehr Budget gibt. Oder zum Beispiel, was ich wiederum weiß, ganz eine interessante Sache, Metallica Release dann zum Beispiel für, war das Guitar Hero wahrscheinlich, bin mir jetzt gar nicht einmal sicher, Rockman oder Guitar Hero als DLC, aber das Album wurde auf jeden Fall für die Videospielversion einfach besser produziert. Also da hieß es dann, Leute, wenn ihr das Album in guter Qualität haben wollt, dann nehmt euch den Spiele-Download, was ja vollkommen absurd ist irgendwie. Das ist jetzt, glaube ich, weniger geschuldet der Tatsache, dass das Videospiel ist jetzt wichtiger, und da schauen wir, dass es dort besser klingt. Das wird halt irgendein Hoppala gewesen sein. Aber da sieht man halt schon auch, in welchen Dimensionen sich das dann teilweise abspielt. Oder es gibt ja auch, wenn man sich die Videospielgeschichte ansieht, gewisse Gruppen, also Kiss oder Aerosmith, die haben halt schon einen sehr starken Bezug zur Videospielwelt. Hat dann oft auch so diesen cheesy Charakter, also Revolution X, der Arcade-Shooter, wo du damit CDs um dich schießt als Waffenmunition, und wo dann die Gruppe in den Videosequenzen auftritt. Also das hat schon was extrem Cheesiges. Oder auch dieser, wenn man, weil ich es kurz erwähnt gehabt habe, Musikspiel-Genre, dass er dann auch irgendwann mal extrem durchstartet, momentan ja fast gar nicht mehr vorhanden ist, was mich auch total wundert. Also ich habe mir gedacht, das ist so ein Genre, es kommt, es wird immer da bleiben, es wird dann ein bisschen niedriger sein, aber das hat ja Verkaufszahlen gehabt, das war ja unvorstellbar. Da waren ja dann auch Kooperationen mit MTV, wo du dann Turniere gehabt hast, Spielturniere gehabt hast, wo dann auch die Gruppen auftreten, also so Ideen, die ich eigentlich auch hatte, also mit Guitar Hero und Rockband, und da haben wir gedacht, Rockband, Beatles, na jetzt ist es überhaupt aus, jetzt kommen die Beatles auch noch, jetzt explodiert das schon. Ja. Und Beatles war dann interessanterweise wirklich der Sargnagel. Ganz komisch, auch bei uns. Also wir haben das auch rauf und runter gespielt, wir haben wirklich jede Woche haben wir uns am fixen Termin gehabt, Rockband, und haben da die ganze Nacht durchgemusiziert, sage ich jetzt einmal. Und dann haben wir gedacht, wow, jetzt kommt Beatles auch noch, na jetzt explodiert's dann richtig, und gar nichts ist gewesen. Das waren auch irgendwie die ursprüngliche Musikauswahl war auch ein bisschen unglücklich, die besten Hits haben sie als DLC gehabt. Ja, wieder die Überlegung, das will jeder, und dann verdienen wir noch mehr, und da war's dann aus. Also das war.
Ja, aber war SingStar vorher, oder?
Das war alles ziemlich parallel.
Schade.
Also es gab natürlich in Japan, wenn man sich jetzt das Musikspielgenre anschaut, in Japan, die haben halt damit begonnen, die haben halt auch einen unglaublichen Output an ganz obskuren Sachen. Mhm. Also am Dreamcast hat es ja auch gegeben, Samba de Amigo ist ja ursprünglich auch ein Arcade-Game, wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, mit diesen Rasteln, mit diesen Samba-Rasteln.
War das, was dann auf die PlayStation gekommen ist, oder?
Also mit den Rasteln, also Samba de Amigo hat es wirklich nur gegeben am Dreamcast, hat es auch europäisch gegeben, was eh verwunderlich war. Mhm. Also da hat Sega auch noch viele so obskure Sachen bei uns rausgebracht, auch ein Angelcontroller und diese Geschichten hat es auch alle gegeben. Ja. aber dann eben, also Karaoke natürlich ein riesengroßes Thema, Karaoke Revolution, also Konami war ja eigentlich der Genre King, der Musik Spielgenre King. Dann Beatmania, also dieses mit diesem DJ-Pult. Da muss man halt auch wiederum sagen, dass eben bei der PAL-Version dieses Pult so schlecht verarbeitet war. Und ich glaube auch die Anpassung 50, 60 Hertz und so weiter, dass das halt, das war halt auch wirklich ungut umgesetzt. Mhm. Aber vielleicht auch, wenn man da wirklich die guten Spielpulte rausgebracht hätte und bessere Musikauswahl, hätte es vielleicht auch nicht durchgestartet. Und dann Tambourin und dann halt klassische japanische Trommeln und Keyboard Mania, also wo man ja wirklich dann echtes Keyboard hat und die klassischen Stücke, wenn man auf Expert spielt, dann spielst du halt wirklich jede Note, das heißt, du musst halt wirklich Klavier spielen können. Das war auch alles ursprünglich, waren das alles Arcade-Automaten. Mhm. Also auch Guitar Freaks und so weiter, waren alles Arcade-Automaten. Drum Mania hat es auch gegeben, also Schlagzeug.
Ja.
Das ist alles umgesetzt auf PS2, da sind wir wieder Output PS2, alles mit dieser Sonderperipherie, also die ganzen Sonderkontrolle sind rausgekommen, aber primär halt japanisch. Also vieles von diesem ganz weirden Zeug ist nur japanisch rausgekommen, oder zum Beispiel Zugcontroller, ne? Also wo du dann wirklich PS2, das gab es ja schon auch auf PS1, und PS2 hat halt dann schon richtig schöne Realaufnahmen von Zugfahrten, von japanischen Zugfahrten gehabt, und du hast dann halt einfach diesen Zug einfach gesteuert und Tasten gehabt, dass du die Türen öffnest und schließt und Durchsagen durchgeben kannst und so weiter. Oder Motorboot-Controller und so weiter. Oder ferngesteuerte Autos zum Beispiel, also so RC-Cars, hat es auch in der Spielhalle gegeben. Von Taito habe ich sogar mal auch im Original gehabt, ist auch umgesetzt worden für PlayStation 1 noch. Also da ist vieles, was so richtig, richtig obskur war, das ist alles in Japan blieb. Oder auch sogar ein N64, die berühmt-berüchtigte Tetris-Version, mit dem Pulsmesser, der gemessen hat deinen Pulsschlag, und danach hat sich die Spielgeschwindigkeit orientiert. Das hat es
nur im N64 gegeben?
Ja.
Okay. Ich kann mich noch erinnern, vor ein, zwei Jahren oder drei Jahren ist das mit dem Pulsmesser wieder mal kurz aufgeschwappt. In der Twitch-Szene genauso mit dem Eye-Tracker und so weiter, aber das ist so ziemlich das Obskure, was es gibt neben VR, aber VR ist ja sowieso wieder ein eigenes Kapitel.
Gut, VR ist dann wirklich ein ganz eigenes Kapitel. Also ich habe VR auch in den 90er Jahren, also diese allerersten Versuche kennengelernt. Da sind wir wieder, wo ja auch vieles ist gekoppelt eben an solche Filmphänomene. Mhm. Also Rasenmähermann ist dann so der Film, so ein Stichwort.
Ja, aber das Spiel war absolut.
Naja, gut.
Ja, ja. Ich habe es gehabt, die Verpackung war cool.
Ja, ja, genau, da sind wir.
Das war absolut geil. Ich habe es leider weggegeben mittlerweile, aber das Spiel war sowas von grindig.
Ja, ja.
Bist du deppert.
Also da gab es einige solche, oder Rise of the Robots als Prügelspiel, wo man auch das so angekündigt hat mit Silicon Graphics gerenderter Grafik. Da muss man halt dazu sagen, dass diese Silicon Graphics Maschinen damals das Nonplusultra war, was eben CGI-Grafik anbelangt hat. Und Terminator und so weiter hat man dann mit solchen Maschinen gerendert.
Der Cave in Linz im AEC ist lange Zeit mit der SGI gelaufen, mit einer Onyx, ja.
Ja, das nutzt halt auch nichts, wenn das Spielprinzip nichts heißt. Ne? Also wenn dann ein Brühl, das schaut zwar auf Screenshots unvorstellbar genial aus, aber da ist wieder die Verpackung auch sehr schön, mit so einem Glanzeffekt und so weiter. Also die haben schon gewusst, eben, wie kann ich den Kunden, den potenziellen Kunden, wie kann ich den ködern? Ich habe halt irgendwas im Regal stehen, ich muss halt auch die Packung so gestalten, dass sie halt wirkt. Also da sind wir, wenn wir zum Beispiel vom PC Bigboxen reden, da haben die Amerikaner halt wirklich das Nonplusultra, weil die haben halt dann meistens ein ganz spezielles Verpackungsdesign. Da ist es nicht so wie bei uns eben diese Euroboxen, deswegen spricht man ja auch gern von Euroboxen, die halt genormt sind. Da gibt es halt auch riesig dimensionierte Verpackungen oder halt in Trapezform und zum Aufklappen und ich weiß nicht was alles. Also das ist ja auch zum Sammeln wirklich, also da geht einem das Herz auf. Und dann natürlich auch die Ultima-Serie, die dann auf einmal mit Stoffkarten aufwartet und dann irgendein, weiß nicht, ein Stein, der drinnen liegt oder irgendwelche Kopierschutzmaßnahmen, die halt verpackt sind als Goodies. Ne? Das ist ja auch so ein interessantes Phänomen. Also das ist halt zum Sammeln, muss man sagen, ist halt gerade dieser Eurobox-Bereich ist halt schon sehr, sehr spannend. Aber eben, da sind wir Rasenmähermann und eben VR, also diese Anfänge, die waren ja eine Katastrophe. Ne? Das war.
Das sieht man auch sehr gut bei Hackers.
Ja, und jetzt halt, also da muss man schon sagen, ich bin ja schon gespannt, also ich kenne ja da auch ein paar Leute, die sind in der VR-Szene wirklich ganz weit vorn und die sind eigentlich wieder durch VR auf einmal in den Spielebereich wieder haben da angedockt und die sehen das wirklich als die große Zukunft und wenn man sich ansieht, auch wer da wieder die Geldgeber sind, dass man sagt, ja okay, Facebook, Zuckerberg ist einfach dahinterher oder halt auch der ehemalige Doom-Programmierer, also der Carmack, ist ja da auch als erster sozusagen dabei und sagt sich, okay, das ist die Zukunft, das hat ein wahnsinniges Potenzial, der erkennt das sozusagen schon und man hört ihm insbesondere zu, wenn man sagt, okay, Doom war halt so ein unvorstellbarer Meilenstein in tausenden Facetten, also da könnte man wirklich einen eigenen Podcast dazu aufnehmen und da sagt man sich, okay, das ist halt nicht irgendwer, das ist halt wirklich ein Genie und wenn der da Potenzial erkennt und wenn der da reingeht, dann muss was dran sein. Man wird es halt sehen. Also ich glaube halt, da ist noch immer diese große Schwierigkeit der Massentauglichkeit. Es ist schon sehr faszinierend, was man mit VR machen kann. Absolut. Muss man wirklich sagen. Das ist wieder was ganz was Eigenes. Aber also ich habe dann immer meine Leute in meinem Umfeld, die Leute, die da so euphorisch sind, immer so gebremst und gesagt, wie geht's deinem 3D-Fernseher? Und dann ist auf einmal Schweigen im Walde und dann sage ich schon, die Leute haben die eine normale Brille nicht aufsetzen wollen, weil ihnen das so unangenehm ist und es gibt zu wenig Content und so weiter und es ist halt auch ein gewisser Blender. Es ist halt ein Gimmick, das halt ganz nett ist, aber das ein bisschen zu wenig ist. Und bei VR ist halt diese Brille tragen, dieses Schwitzen in den Ding, das einfach schwer ist. Es ist halt, du musst halt auch immer den Raum irgendwie speziell herrichten, außer du hast wirklich ein VR Spielezimmer, da kenne ich auch Leute, die das gemacht haben. Aber da sind wir wieder dort, da sind wir eigentlich wieder in den 80er Jahren. Das sind dann auf einmal die Geeks, das sind dann die einzelnen Leute in der Schulklasse oft, die sagen, ja, ich spiele auch VR. Also wahrscheinlich, wenn ich das so vergleiche in den frühen 80er Jahren, wenn man da fragt, wer spielt von euch, dann zeigen ein paar Leute auf. Und das ist, glaube ich, jetzt das Gleiche, wer hat ein VR-Spielezimmer? Da zeigt er dann der Technik-Geek wieder auf und sagt, ja, da bin ich voll drinnen. Und da hat sich auch wirklich Leute gegeben, die gesagt haben, so ein normales Gaming, das ist passé. Das ist so wie, also Mensch, ärgere dich nicht, das spiele ich jetzt nimmer. Ja, da bin ich jetzt schon zu alt, das ist ja ein Witz, ne? das gibt nichts her. Und das war interessant, das war auf einmal war so dieses Phänomen, okay, jetzt ist VR, so wie früher 3D und 2D. Hauptsache 3D. Naja, und nicht 2D.
Naja, aber es gibt halt schon ein Thema, was jetzt mittlerweile immer wieder relevanter wird, nämlich Motion Sickness.
Ja.
Und das ist jetzt das Thema, das bei mir zum Beispiel, ich empfinde es als altersbedingt.
Ja.
Ich habe es früher nicht gehabt, jetzt auf einmal habe ich es. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Leute, die sagen, okay, aus der Erfahrung, man kann es antrainieren, dass es wieder weggeht oder dass man sich daran gewohnt, aber was ist deine Erfahrung oder was hast du aus einem Bekanntenkreis mitgekriegt?
Ja, das war der erste richtige Flasher oder die Knackwatschen, wenn man so sagen möchte. Das ist eben diese Motion Sickness, die hatte ich zum Beispiel bei 3D-Spielen so gut wie nie. Es gibt einen einzigen Ego-Shooter, den ich sogar durchgespielt habe, frage mich nicht, warum ich das gemacht habe, wo ich unglaubliches Motion Sickness gekriegt habe, nämlich 13.
Ja,
okay. Das ist wahrscheinlich dem Grafikstil geschuldet und auch der Kameraeinstellung. Genau. Das ist ja auch immer interessant. Oder Half-Life. Half-Life, da bin ich auch schon ungefähr drauf gekommen. Warum? Weil man rutscht immer so ein bisschen rum. Du hast nicht das Gefühl, dass du so präzise dich im Raum bewegst, sondern du fadest immer so ein bisschen nach, du rutschst ja,
weil immer der zweite Fuß nachgezogen wird.
Ja, es ist so ganz, also Half-Life ist in der Hinsicht wirklich ein bisschen komisch und da habe ich auch manchmal Probleme gehabt, aber nicht so schlimm, aber 13 war wirklich heftig. Und dann kam halt VR und da hat man ganz schnell gesehen, dass, weil man sich dann gedacht hat, na gut, wir können alle Ego-Shooter jetzt perfekt umsetzen, juhu, wir haben unglaublich viel Content und der geht gerade nicht. Der geht einfach nicht. Also in dem Moment, wo du dich im dreidimensionalen Raum bewegst oder zum Beispiel Auto fahren und dann legst du den Rückwärtsgang ein.
Ich sag nur 20 Meter geradeaus Gran Turismo mit PS VR oder VR2.
Ja. Also furchtbar. Extrem, richtig furchtbar. Ja. Aber, und das ist schon interessant, man hat natürlich gesehen, das wurde sofort erkannt als das größte Manko. Und dann hat man sofort angefangen zu forschen. Ich kann mich erinnern, da waren viele Projekte, wo man sich auch melden hat können, sozusagen als Patient, kann ich direkt schon sagen, oder als Versuchskaninchen, wo wirklich eruiert werden wollte, woran liegt es, wie kann man es ändern, weil das ist sozusagen das Um und Auf. Wir müssen schauen, dass die Motion Sickness wegkommt, weil sonst können wir das Ganze vergessen. Und dann ist es natürlich einerseits Spiele, wo du einfach in einem abgesteckten Raum dich bewegst, alles super, alles perfekt, überhaupt kein Problem. Da bist du aber sehr eingeschränkt an spielerischen Möglichkeiten. Oder was man jetzt zum Beispiel auch ganz gern macht, wenn es eben, sage ich jetzt mal, Spiele aus der Ego-Perspektive sind, also jetzt nicht unbedingt Ego-Shooter, Assassin's Creed und solche Sachen, dass du dich dann halt fortbeamst. Dass du diesen Bewegungsablauf hast, du zeigst irgendwo hin, du drückst die Taste und dann beamst du dich dorthin. Das funktioniert auch recht gut. Es ist natürlich ein bisschen hopfadatschig, wenn man so sagen möchte, weil also du musst dann einerseits, du kommst halt immer mit diesem Ansatz Fotorealismus, du willst halt auch spielerische Erfahrungen liefern, die möglichst realistisch sind, also um die Ecke schauen, irgendwo hin, sich bücken und so weiter und so fort. Also du ahmst sozusagen normales menschliches Verhalten nach durch Spielsteuerung und dann auf einmal kommst du mit so einem Teleporter-Schmäh, der da komplett bricht. Und dann musst du natürlich als Spieler, wie du das ja eigentlich eh immer auch machst, du nimmst es einfach hin, du drückst einen Knopf und dann haust du zu und dann ich weiß nicht was, oder wo es ja auch diese 1000 Videos gibt, wo man, Resident Evil Zwischensequenzen als Film nachspielt und dann sich denkt, okay, also es ist eh komplett irre. Also so geht keiner, so redet keiner und so weiter und so fort. Das ist eben so typisch ein Spielablauf. Das nimmt man einfach zur Kenntnis oder eben Spielmechaniken, die verinnerlicht man und man hinterfragt das nicht. Also ja, es ist, man merkt schon, also um das vielleicht zusammenzufassen, es gibt unglaubliche Möglichkeiten auch mit Augmented Reality, also dieser oder Mixed Reality und so weiter. Spannende Sachen, also jetzt mit MetaQuest 3, da gehen Türen auf, also da sind halt Gimmicks, so wie Nintendo auch immer mit 3DS und mit Mikrofon und mit Kamera und ich weiß einfach, das sind alles immer Gimmicks, wo man den Spieldesignern ein Spielzeug in die Hand gibt und sagt, macht's einmal was, probiert's einmal was und da kann schon was Tolles dabei rauskommen. Das ist auch ganz notwendig. Da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Es kommt irgendwas und verschwindet auch wieder. Also ich bin gespannt. Also da sind wir natürlich auch wieder dort. Es ist halt spannend, das mitzuerleben, zu sehen auch wieder, wie woher kommt's, 90er Jahre, wie fürchterlich war das, wie gut ist das jetzt, wie schnell hat sich das auch entwickelt. Da steckt auch wahnsinnig viel Geld natürlich da drinnen. Und die Ausblicke in die Zukunft. Also werden wir mal sehen, was da noch kommt. Was ich zum Beispiel auch jetzt persönlich bei mir gemerkt habe, ja, diese grafischen Entwicklungen, das reißt einen komischerweise nicht mehr so vom Hocker. Ist es, wenn man so abgebrüht ist, weil man halt jetzt älter ist, weiß ich nicht.
Die Änderung der Perspektive, wo man drauf schaut, was für einen relevant ist.
Ich weiß es nicht. Es ist schon, also es ist, ich sehe das komischerweise bei ganz alten Spielen, also um es konkret zu nennen, MSX2 Plus Space Manbau. Das kennt wahrscheinlich wirklich niemand. Das ist von Konami ein Side-Scrollender Shooter, der ähnlich gestrickt ist wie Gradius oder Nemesis. Mhm. Kannte ich ewig lang nicht und habe das dann irgendwann einmal bekommen. Ist ja leider auch eins von diesen teuren Sachen. Und dann haben wir halt einmal Spiele-Session gemacht, haben sie uns das angeschaut. Und da ist es ja so, wenn ich jetzt sage 8-Bit-Grafik, dann funktioniert das meistens nur dann gut, wenn man die Nostalgie hat. Mhm. Wenn man sagt, das habe ich damals gespielt und da kommen Erinnerungen hoch. Oder ich nehme halt zur Kenntnis, es ist halt 8-Bit und so und eine sehr limitierte Maschine und dafür ist es super und so weiter. Aber das flasht auch ohne diesen ganzen Hintergrund. Das ist einfach natürlich schon eingedenk der Tatsache, okay, das ist eigentlich ein 8-Bit-Rechner, der das da vollbringt. Und da sind die Effekte ja Wahnsinn. Weil klar, wenn ich das jetzt mit gerade 5 vergleiche auf der PlayStation 2, ist es ein Witz, keine Frage. Also das muss natürlich mitschwingen, dass man das richtig einordnen kann. Aber es gibt halt keine Erinnerung daran. Sondern es ist wirklich, man sieht das Spiel zum ersten Mal und dann eben auch schon mit, was weiß ich, um die 50 herum. Aber es fasziniert einen, es flasht. Oder weiß ich nicht, eben irgendwelche Animationen bei auch Indie-Games im 2D-Bereich, die einfach toll sind, also wirklich perfektionierte Pixel-Grafik oder Uni zum Beispiel, das hat mich das Game von Thomas Mahler, das mich dann wirklich mehr oder weniger, um es jetzt ganz pathetisch auszudrücken, fast wirklich schon zu Tränen gerührt hat. Oder sagst, okay, das ist wirklich ein Studio Ghibli-artiges Spiel, das ist einfach ein Irrsinn. Es ist nicht nur grafisch so ein Wahnsinn, sondern es nimmt dich halt wirklich wie Studio Ghibli auch auf dieser emotionalen Ebene wirklich mit. Es ist halt wirklich ein Märchen, es ist was anderes, es ist was ganz Außergewöhnliches. Also diese, weil sonst, wenn du ja abgebrüht bist, dann nimmt die ja nichts mehr mit. Dann hast du nicht mehr diesen Effekt. Dann sagt Jesus Maria, ja, das ist das, was die Leute mal gesagt haben, wenn du mal alt bist, dann ist das Feuer weg und dann kannst du dich nicht mehr fallen lassen. Dann kannst du nicht mehr diese Faszination übt es dann nicht mehr aus. Das kann ein Spiel nicht mehr aus. Und das stimmt nicht. Also das gibt schon. Aber das ist komischerweise bei diesen extremen Grafik-Orgien passiert so selten. Also Hellblade 2 habe ich jetzt auch angefangen. Natürlich ist das Wahnsinn. Natürlich ist es Wahnsinn. Und da hast du schon auch, dass du musst dich ja auch dazu zwingen, da nicht deppert durchzurennen, sondern du musst halt stehen bleiben. Und dann kommst du auch zum Nachdenken und sagst, meine Güte, da müssen ja Designer Wochen, Monate lang nur in dieser einen Szene gesessen sein. Und du merkst dann eben auch bei so einem guten Level-Design, dass der Raum, dieses Gefühl für den Raum, dass das da ist. Das ist nicht so 0815, das ist nicht so eine generisch entwickelte Landschaft, wo du einfach keinerlei Erinnerung hast und du auch nicht mehr weißt, wo stehe ich jetzt auf Platz A oder Platz B, sondern es ist, du weißt genau, wo du stehst. Da komme ich wieder kurz zu Doom, also das Level-Design von Doom. Und zwar erste Episode, das ist ganz wichtig. Erste Episode, also die Shareware-Version, that's it. Das ist unvorstellbar. Das ist wirklich unvorstellbar. Ich sage immer wieder diese Szene, wo du da in den Gang kommst, wo das Licht so durchfadet, wo du schon das Grummeln hörst, irgendwo ist jetzt was. Und dann die Platzierung eben seitlich, so ganz eine kleine Nische, und da kommt dieses Monster raus. Also das ist einfach so irre inszeniert mit den technischen Möglichkeiten. Also das ist halt Level Design auf allerhöchstem Niveau. Oder eben auch zu vermitteln, jeder hat angenommen, es ist ein dreidimensionales Spiel. Es ist 2D, aber das Level-Design so zu machen, dass es dir nicht auffällt, dass du glaubst, du gehst Treppen rauf, das ist halt Spiele-Design auf allerhöchstem Niveau. Oder wenn man sozusagen beim Hochfernsehen eben jetzt von Spiele-Design oder vom Programmierkunst Resident Evil 4. Das ist das perfekte Spiel. Es ist das perfekte Spiel. Also ich habe einen Freund gehabt, der hat das wirklich, ich glaube, über 100 Mal durchgespielt. Also der hat wirklich schon jeden Pixel einzeln benennen können. Das hat keinen einzigen Fehler. Es hat keinen einzigen Clipping-Fehler. Das ist beim modernen 3D-Spiel eigentlich unmöglich. Sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Das ist irre. Und das ist halt zum Beispiel wirklich japanische Programmierkunst auf allerhöchstem Niveau. Das geht einfach nicht anders, dass da Leute an so etwas arbeiten, die sich das Ziel setzen, ich mache das Bestmögliche, was nur geht. Und ich hoffe halt immer wieder, wenn man dann sowas auch sagt, dass das die Leute irgendwie mitkriegen und dann sagen, ja genau. Und ich glaube, das kriegt man schon auch mit. Also zum Beispiel M2, dieses Emulationsstudio. Also die machen immer, also Emulation, Portierungsstudio, sagen wir es mal so, also japanische Spieleschmiede, die wirklich die perfekten Portierungen von alten Arcades und von alten Maschinen übernehmen. Und da gibt es diese eine berühmt-berüchtigte Episode. Sie haben Afterburner umgesetzt, ich glaube noch für ein 3DS oder sowas. Und dann meldet sich bei ihnen perfekt. Also man weiß immer, wenn M2 was portiert, weil sonst immer die Frage ist, ja, hat es einen Lag, hat es einen Input-Lag oder ruckelt es irgendwo oder stimmt irgendwas nicht und du weißt, du brauchst gar nicht mehr weiterlesen, M2 hat es umgesetzt, dann weißt du perfekt, absolute Perfektion. So, und dann meldet sich bei ihnen ein User und sagt, Leute, ja natürlich, also wahrscheinlich auch so diese japanische Höflichkeit, also alles wunderbar, aber eines ist mir aufgefallen, ich habe das in der Spielhalle gespielt und eure Steuerung, da stimmt irgendwas nicht, das ist nicht originalgetreu, das ist zu präzise. Und die haben sich gedacht, was ist da falsch? Wir haben doch da die Originalmaschine. Jetzt kommt vorhin der Witz. Die haben tatsächlich, wie sie das umgesetzt haben, eine Originalmaschine, also Original-Arcade-Maschine gehabt, die halt neu war. Das heißt, die war nicht abgenützt. Das heißt, der Controller hat halt perfekt funktioniert. Und das haben sie so umgesetzt. Aber in der Realität war es halt so, das Spiel ist halt rauf und runter gespielt worden und in der Spielhalle war der Joystick halt ausgenudelt und halt abgenützt und deswegen hat sich das anders verhalten. Und was haben die dann gemacht? Die haben gesagt, okay, wir machen einen Patch und wir geben noch die Option rein, abgenützter Joystick. Also das ist halt, das zeigt, glaube ich, auch diese Episode zeigt halt einfach auf welchem Niveau die das machen, wie ernst sie ihre Arbeit nehmen. Und ja, da kann man natürlich auch sagen, es sind halt wenige Leute, die das zu schätzen wissen. Aber also sowas ist für mich halt immer so, wie soll ich sagen, also da ziehe ich den Hut und da beuge ich den Kopf in Ehrfurcht, weil das ist eben auch ein Ernstnehmen des Ganzen. Oder wenn ich mir dann anschaue, weiß nicht, Ghosts and Goblins und solche Sachen, also eben so mittlere 80er Jahre Arcade-Games. Welcher Perfektionismus da drinnen steckt, oder Metal Slug, also was sich da abspielt im Hintergrund, diese Detailverliebtheit, wo du dir ja sagst, die haben ja auch einen unglaublichen Druck, da muss er einfach Abgabetermin, was weiß ich, Ende des Jahres und zack, 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 wir wollen Geld verdienen und so weiter, aber du musst die innere Einstellung haben, dass du sagst, mir liegt das, ich will mich da wirklich verwirklichen. Und ich glaube, da gibt's halt genug Leute, die das halt auch erkennen und die das dann hochschätzen. Und ich glaube auch transportieren, also auch den Programmierern gegenüber. Ich sehe das auch immer wieder in Foren, Amiga-Forum, da hat dann auch der Ports of Call programmiert, sich gemeldet und aufgezeigt, hallo, ich habe Ports of Call. Und dann kommen unglaublich viele Leute und sagen, danke für das Spiel, mein Gott, ist das genial, ich spiel's heute noch. Also dann wie, das macht ja auch was mit dem. Der sagt sich halt, okay, das habe ich ja auch, dafür habe ich es eigentlich gemacht. Dafür habe ich mich angestrengt und ja, das hat funktioniert. Und das ist, glaube ich, halt wichtig. Und das sind halt auch die positiven Seiten vom Internet, dass sie das ermöglichen, dass du da den Kontakt auch herstellen kannst. Und dass du das den Leuten auch persönlich vermitteln kannst. Bei all diesem Gehete, ne? Also wo man sagt, okay, wenn wer online spielt oder sowas, na, das geht ärgstens zu. Oder wenn man irgendwelche Foren schaut, dann gibt's gleich Beef und Gestänke und so weiter und so fort. Ja, das gibt's natürlich zuhauf. Aber es gibt halt auch diese wunderbaren Momente.
Ne? Ich habe voriges Jahr einen dieser Momente kennenlernen dürfen. Und zwar, ich habe unbedacht, wie ich war, einfach, also ungefähr die Zeit, ich habe einen Podcast anhören können über Eye of the Beholder. in der C64-Version. Mhm. Und ich habe das so spannend gefunden, weil sie ja nicht nur das Ding portiert haben im Endeffekt, mhm, was ja für ein 64er schon ein extremer Aufwand ist, sondern auch noch Multimonitor-Support, ja, gegeben haben für Automapping und was, ja, weiß ich was noch dazu.
Ja.
Irre.
Ja.
Absolut irre.
Ja, ja, also das eben, es, das, das sind halt dann so Projekte, das geht halt wirklich nur, wenn man da mit Herzblut dabei ist. Mhm. Das geht halt wahrscheinlich auch wiederum nur, weil das Internet existiert, diese Vernetzung, also auch dieses, was ist technisch nicht möglich, mhm, oder wer kann mir da helfen oder wer kann mir gewisse Hardware produzieren. Das ist eben durch diese Vernetzung, es sind diese Dinge möglich. Das wäre halt sonst eben, also in den 80er, 90er Jahren oder sowas wäre das. Das wäre einfach nicht, das wäre nicht drinnen gewesen. Mhm. Ja. Wo man dann auch sagt, zum Beispiel diese Cracker-Demo-Szene, die sich dann halt regelmäßig trifft und da hast du dann diesen starken Austausch und dann auch dieser Wettbewerb, ja, wir machen das bessere Demo und wir machen halt irgendwelche Silber-Gold-Effekte, mhm, am Amiga, die noch nie wer gesehen hat oder am 64er und wir gehen ganz raus aus dem Bildschirm und machen dann Multiscrolling und alle sagen, wow, wie habt ihr das gemacht, was ist da für ein Assembler-Trick, was steckt da dahinter und so. Oder wo kitzelt sie ja noch irgendwo ein paar Bytes raus aus dem 64er oder halt aus dem Spektrum oder Schneidern und so weiter, die dann vielleicht noch mehr limitiert sind. Ne? Ja, das ist natürlich schon auch spannend, das zu sehen. Da gibt es ja dann auch Vorträge auch zu dem Thema oder halt neue Publikationen. Atari 2600, sozusagen, wie funktioniert dort Programmierung? Was ist da möglich? Oder dir dann auch denkst, okay, das ist eigentlich völlig obsolet. Ne? Wer macht da noch irgendwas damit? Und ja, also das ist halt, das gibt es halt auch. Ne? Das ist halt auch eine Facette dieses ganzen Bereichs, des Videospielbereichs. Und dann eben auch ein Spiel zu generieren. Man sieht das immer wieder, auch im Brettspielbereich, das ist ja auch so eine Riesensache, wo Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen und sagen, okay, jetzt bin ich auf einmal Spieledesigner. Mhm. Du kommst ja dann nicht als Spieledesigner auf die Welt oder du sagst halt, okay, schon in der Schule entscheide ich mich dafür, sondern die Leute kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, das fließt dann dort ein und dann verwirklichen sich die und dann haben sie halt irgendeinen genialen, eine geniale Mechanik. Also das ist wirklich eine hochinteressante Sache. Und eben um da Brettspiele irgendwie zu nennen, das ist halt das. Videospiele sind halt jetzt, sagen wir mal, 50 Jahre alt. Spiele und Brettspiele sind tausende von Jahren alt. Das ist halt, es ist halt etwas, was die Menschheitsgeschichte begleitet, was für die Menschheitsgeschichte irrsinnig wichtig ist, was immer wieder sehr, sehr unterschiedlich bewertet wurde. Also wenn man sich auch zum Beispiel das Schachspiel anschaut, wenn man jetzt über Schach redet, dann schwingt vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel, aber Ehrfurcht mit. Und man sagt, das ist Denksport. Das ist in vielen Ländern auch Teil des Schulplans. Also gerade zum Beispiel ehemalige Sowjetunion und so weiter, da hat man halt wahnsinnig viel Wert auch darauf gelegt. Und wenn man sich dann damit näher auseinandersetzt, kommt man drauf und man wächst. Also ich bin zumindest auch so in einer Zeit aufgewachsen, da war halt Schach was sehr Ernsthaftes. Das waren halt Schachmeister und eben, das ist halt Denksport auf höchstem Niveau, dieses Vorplanen, dieses Durchdenken von Zügen und dieses Vordenken und sich auch vorstellen können und so weiter. Das ist halt wirklich, man trainiert sozusagen das Hirnschmalz. Wenn man sich dann aber eben die europäische Geschichte ansieht, ja, dann das sogenannte finstere Mittelalter, wo halt dann die Kirche das auch verteufelt, ne? wo das einfach untergeordnet wird dem Spiel, das an sich eine sinnlose Zeitverschwendung ist. Also eben dieses Ora et Labora, also wirklich arbeite und bete, du sollst halt so einer Arbeit nachgehen, dass du halt sozusagen deine Nahrung hast und halt ein Dach über dem Kopf, also dass du halt physisch weiter existierst und dann sollst du dein gesamtes Denken, Gott ausrichten, du sollst halt beten, du sollst dich mit der Heiligen Schrift auseinandersetzen und alles andere ist dann eigentlich schon sittenwidrig, ist halt schon des Teufels, ist halt einfach schlecht und ist abzulehnen und dann gibt's halt Päpste, die halt sagen, sie wollen aus dem höfische Spiel, was halt zum Beispiel auch für den Adel also in der Ausbildung eine große Rolle gespielt hat, weil man dann eben sagt, strategisches Denken, auch militärisches Denken, auch Tabletop und so weiter, das kommt ja auch eben aus dieser Offiziersausbildung und so weiter. Also diese Planspiele, die man dann halt wahrscheinlich auch schon zur Römerzeit dann vollzogen hat, dass man eben sagt, okay, also dieses spielerische Element, das muss verdrängt werden. Es muss das Schach auch vom Hof verschwinden. Also das ist halt spannend. Also das sind eben so Dinge, wo man dann sieht, aha, Spielgeschichte, was schwingt da nicht alles mit. Dann natürlich das Glücksspiel, also Spiele, die halt immer gleich gekoppelt sind an Geld, an Geldeinsätze. Backgammon zum Beispiel hat dann auf einmal so auch so einen besonders schlechten Ruf. Poker natürlich, ja klar, natürlich alle Casino-Spiele und so weiter. Mhm. Also alles, wo das Glück, das ist ja auch so, und wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, Flipper ist ja auch eine ganz interessante Sache, weil in Amerika hat es ja auch Politiker gegeben, die das Flipper-Spiel, die Pinballs eben verbieten wollten, die dann auch, da gibt es ja Foto auf einem mit Sledgehammer
stehen. 80er-Jahre, glaube ich, oder so, gell?
Nein, es ist eher so ein 60er-Jahre-Ding, ja, und es gibt dann so eine berühmt-berüchtigte Gerichtsverhandlung, wo bewiesen wird, und das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass es eben kein Glücksspiel ist, sondern dass es eben ein Geschicklichkeitsspiel ist, dass es eigentlich ein Sportgerät ist. Und wenn man sich dann anschaut, nach diesem Urteilsspruch, sind fast bei allen Flippern ist dann eben dieser Schriftzug zu finden, entweder auf dem Backglas oder auf der Spielfläche, it's a game of skill. Also da feiert sich sozusagen die Branche, wir sind jetzt nicht mehr verboten, wir sind jetzt anerkannt, wir haben sozusagen also diese politischen Wirrungen, dass wir uns da mit den Glücksspielautomaten in ein und dieselbe Kategorie verfrachtet hat und bekämpft hat. Dem sind wir entronnen. Und also Flipper zum Beispiel, was ja auch interessant ist, feiern ja jetzt eine Hochzeit. Das ist ja unvorstellbar. Also da hätte man ja annehmen müssen um 2000 herum, dass eben Bally Williams, also die ganz großen Flipper-Hersteller, dass die halt die Pforten dicht machen, dass es damit vorbei ist. Dann hat es noch Stern gegeben, die halt noch Flipper produziert haben. Dann hat es auch Capcom und Sega haben ja, also auch Japaner haben dann ein paar Flipper damals hergestellt, noch so in den späten 90er Jahren. Das hat sich dann komplett aufgehört. Dann waren Flipper eigentlich weg. Und jetzt gibt es auf einmal fast 29 Flipper-Hersteller. Also mehr als es jemals zuvor gegeben hat. Und das feiert halt zum Beispiel Wiedergeburt.
Ja, aber ist es nicht eher mit der Eröffnung von diese Mega-Kino-Paläste. Ich meine, in Amerika gibt es das schon länger. Und es gibt da in Amerika das, was wir ja nur aus... Ja, wir haben da so eine Ecke für Arcade, mehr oder weniger. In Amerika gibt es so eigene große Institutionen, eigene Hallen, wo du sagst, okay, du gehst, so wie du gesagt hast, von Italien, nur rein zum Spielen. Ich habe das selber einmal erlebt, Anfang der 2000er.
Ja, da sind ja die Zeiten auch vorbei. Also das absolute Eldorado, wenn man das wieder vergleicht, das ist ja auch so ein Riesenthemenkomplex. Wo kommen Videospiele überhaupt her? Sie kommen wie die Flipper aus Amerika. Es ist ein amerikanisches Ding, aber es kommt zeitgleich fast parallel auch in Japan raus. Dann ist dieser Kampf eigentlich US gegen Japan. Und dann Europa ist mehr so ein Beiwagerl. Also wir haben da schon natürlich eine Eigenentwicklung. Also wir haben gerade in England oder in Frankreich gibt es einen großen Output. Aber wenn man zum Beispiel österreichische Videospielgeschichte anschaut, das werden wir wahrscheinlich auch im Museum uns dem Thema annehmen, dann ist es einmal, sagen wir, so, drücken wir es freundlich aus, sehr überschaubar, das Ganze.
Das war ja im Endeffekt ja eigentlich nur zwei Firmen, wenn ich mich richtig erinnert. Zumindest aus meiner Sicht her. Das war Max Design. Nein, drei Firmen waren es. Max Design, dann die Typen von Zell am See, war das Industriegigant oder irgendwie sowas
dabei? Ja, ja.
Ja. Und das dritte war Wales Voyage. Wales
Voyage, also Neo Software, die dann später Rockstar Vienna wurden.
Ja.
Also schon, in der Hinsicht ist es schon spannend. Oder wenn wir jetzt auch schauen, ja, Mipumi arbeitet mit bei Hitman und Alan Wake 2. Also das sind schon noch große Titel. Oder wir können natürlich auch sagen, Thomas Mahler mit Oni. Inwiefern das jetzt eine österreichische Firma ist, sei dahingestellt. Weil ich glaube, er ist auch der einzige Österreicher, der jetzt in der Firma tätig ist. Alle anderen kommen ja aus anderen Ländern. Aber da sind wir dann wahrscheinlich so patriotisch und sagen, nein, wir machen einfach eine österreichische Firma draus. Mhm. Aber es sind, also in Deutschland hat man zumindest, sagen wir mal, Factor 5, die auch dann noch in GameCube-Zeiten sogar technisch halt brillante Dinge geliefert haben. Also die halt, da könnte man wieder sagen, deutsche Ingenieurskunst oder jetzt auch Manfred Trenz, also auch spieledesignmäßig und technisch wirklich top, oder Chris Hülsbeck auch mit Sound Output, wo man wirklich sagt, okay, das ist weltweit wirklich absolut top. Da müssen wir leider doch so selbstkritisch sein und sagen, das gibt's halt bei uns nicht. Es gibt aber eigentlich keinen Grund dafür. Mhm. Weil, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, gut, jetzt kann man sagen, gut, Polen ist so groß wie Deutschland. Aber eben, wenn wir jetzt vergleichen Polen mit Deutschland, also was Polen in den letzten Jahren da fabriziert hat, wie die da davon ziehen, wie viele, auch tschechische Firmen und so weiter, ungarische Firmen und so weiter. Also was da rauskommt, ich habe das auch immer wieder gesehen, wenn es Game Dev Meetings gegeben hat oder irgendwelche Indie-Präsentationen, wo Investoren gesucht wurden, ja, die Ostblock-Staaten haben da punkten können. Die Investoren sind dann zu denen gegangen und unsere Leute sind da eher links liegen lassen worden. Oder wir sind halt Zulieferanten für slowakische Firmen und machen da Assets und so weiter und so fort. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Vielleicht ist es die Einstellung, dass man nicht den Biss hat, dass die Leute dort einfach mehr Biss haben, dass die halt sagen, okay, wir wollen da ganz vorn mitspielen.
Ist das Zauberwort nicht eher in Richtung Lohnnebenkosten und so?
Ja, vermutlich auch. Wobei, ich meine, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist, bei Steam hat es ja ein paar so Hits auch gegeben, die waren ja lustigerweise dann auch von Österreich. Und das waren ja wirklich okay, so richtige Indie-Titel, wo nur ein, zwei Leute programmiert haben. Das eine war dieses Vampire Survivor
ist für Österreich.
Ist, soweit ich jetzt weiß, okay, von einem Österreich. Nein, der dürfte wahrscheinlich jetzt auch im Ausland schon verweilen, das ist immer wieder dort. Also inwiefern, du kannst halt sagen, eben, er wird halt in Österreich, hat er keine Strukturen, wo er da groß wird. Er muss natürlich international irgendwas machen. Und es geht sozusagen fast unter, dass der Österreicher ist. Und das zweite war dieses Pokerspiel, dieses Baltero oder wie das heißt, ist auch wie eine Bombe eingeschlagen, haben ihn eigentlich auch noch genommen, weil es so ein Hype war.
Ist es also ein Poker Uno, ja, irgend sowas in die Richtung vor 2 Jahren, 3 Jahren?
Nein, es ist ganz neu.
Ganz neu.
Das ist wirklich, also jetzt vor ein paar Monaten rausgekommen, okay, hat sich auch unglaublich gut verkauft. Mhm. Und das sind halt wirklich so Ein-Mann-Betriebe. Das ist eben der Witz, weil man sagt, Lohn-Nebenkosten. Also das sind oft auch Leute, gerade diese Indie-Hits, das sind Leute, die das wirklich nebenbei machen, die haben ihren normalen Job und die werken halt da auch teilweise wirklich jahrelang an irgendwas, haben überhaupt keinen Druck, haben eigentlich nur den, und das ist eben das, die haben eigentlich nur den Beweggrund, ich will was Einzigartiges machen. Aber es muss mir gefallen. Es muss einfach mir gefallen. Das ist ja schon das Wichtigste. Und ich gebe halt mein Bestes. Und das ist halt irgendwie, das ist halt schade. Aber natürlich, wenn du jetzt ein größeres Projekt machst, also so wie jetzt zum Beispiel mit Pumi, die vergrößern ja jetzt auch und die haben sicher mindestens 50 Mitarbeiter, dann schaut die ganze Geschichte natürlich schon wieder völlig anders aus. Du bist in einer anderen, spielst in einer ganz anderen Riege mit. Wenn du da bei AAA mitmachst, ne, da wird ja outgesourced und so. Also da zu überleben, die gibt's ja jetzt auch schon ewig lang. Also die machen ja Dinge richtig. Sie werden halt größer, sie machen sicher, sie haben halt gute Leute. Also, ich will jetzt nicht sagen, sie haben einfach jetzt ein Glück gehabt, sondern da sind halt viele schon längst wieder weg. Mhm. Ne? Also da haben die es halt richtig gemacht.
Ja, wie du heute schon gesagt hast, EA in den Anfängen war es ja positiv, so gesehen.
Ja.
Mittlerweile ist es eine AG in vielerlei Hinsicht, wo ja eigentlich nur mehr die Dividende zahlt und das war's. Aber ist es nicht auch so das Thema, war das nicht bei Neo mehr oder weniger dann auch mehr oder weniger das Thema? Ich kann mich noch erinnern, bei Max Design, die waren immer relativ klar und Burntime war nicht das einzige, aber das bekannteste. Mhm. Und die haben meiner Meinung nach einen Fehler gemacht bei Burntime. Sie haben die Schwierigkeitsstufe 1 als die schwierigste genommen und haben das nirgendwo hinterlegt, dass das die schwierigste ist und jeder hat mit der Stufe 1 angefangen.
Ja.
Ja, ich hatte das Original. Ja. Für den PC und Freund von mir für eine
Mia. Ja, es ist halt, also da sind wir wieder dort. Man müsste sich natürlich viel näher mit diesen Dingen auseinandersetzen. Ich war ja da auch bei diversen Vorträgen eben von so Indie-Entwicklern. Und das ist eigentlich auch so, jetzt sind wir wieder so beim Selbstzerfleischen. Da sind wir vielleicht auch Weltmeister, ich weiß ja nicht. Oder vielleicht ist es auch notwendig. Aber das war wirklich so übertitelt, was haben wir alles falsch gemacht. Mhm. Und das ist halt das Quirks. Also da kommen dann halt Firmen und erzählen, wie sie da entwickelt haben und du denkst da halt nur, ich meine, das gibt's ja einfach nicht. Wie kann es das sein, dass da irgendein Mitarbeiter ist, der da der Crunch-Time macht, wie es so schön heißt, also da wirklich Wochenenden dort sitzt, nicht nach Hause kommt, dann gibt's Stunk zu Hause, weil es heißt ja, was ist mit dir, man sieht dich nicht mehr, da ist kein Familienleben mehr möglich und so weiter, das sind ja keine normalen Arbeitszeiten, was treibst du da, warum verausgabst du dich da? Und dann sagt er halt, ach so, das ist so eine Art WoW im Weltraum, das habe ich gar nicht gewusst, dass das das Genre ist. Und ich denke mal, ist das jetzt ein Witz? Das kann es doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Da können doch nicht, weiß ich nicht was, 20 Leute an irgendwas arbeiten und na, da ist tatsächlich jemand, der noch nicht einmal weiß, was das große, ich meine, also dass ich zumindest weiß, okay, ich mache, weiß nicht, ein Rollenspiel oder ich mache ein Aufbaustrategiespiel oder irgend sowas. Ne? Also dass die halt sagt, okay, ich bin so sehr auf den Netzwerkcode eingeschossen, ich sehe nur meine kleine Welt und das perfektionieren, der Rest ist mir wurscht. Okay, mag schon so sein. Aber da könnte man dann auch sagen, da stimmt doch irgendwas nicht, oder?
Ich habe irgendwie so das Gefühl, je mehr Personen in einer Firma sind, die am gemeinsamen Produkt arbeiten, desto unwahrscheinlicher ist es, dass jeder A, denselben Wissensstand hat und B, desto mehr wird von oben her ausgegangen, dass jeder Bescheid weiß, auch wenn es keine Meetings oder Ähnliches gibt. Aber das sind so organisatorische Themen, die, glaube ich, einfach immer wieder aufpoppen können, auch bei Teams von 10 bis 15 Personen. Mhm. Weil entweder nicht jeder da ist, Urlaub, Krankenstand, Auslandseinsatz, keine Ahnung was. Gerade wie es in der Gaming-Industrie ist, dass man irgendwie nach Vegas fliegen muss, wegen diesen oder jenes oder Verträge oder so. Aber genauso auch diese Geschichten, wo du sagst, okay, nicht jeder kann das Wissen so vermitteln, wie es vermitteln sollte, weil das nicht seine Kompetenz ist.
Ja.
Aber da sind wir sehr stark drin in der Mitarbeiterführung und
ähnlichem. Ja, das wird ja auch immer wieder, also das ist da schon durchgeschimmert und da sind wir wahrscheinlich relativ weit vorne, dass eben die Professionalität fehlt. Also das wird ja in der Branche, oder das war halt vor Jahren ein riesengroßes Thema, dass man sagt, okay, da gibt's jetzt, wir haben da AAA-Titel und da gibt's halt Riesenbudgets und so weiter und so fort. Aber das Ganze wird halt einfach noch viel zu studentisch betrieben. Da könnte man fast sagen, man hängt sich auf an dieser Nostalgievorstellung des frühen Ataris, wo man ja gerne diese Anekdoten erzählt, ja, da sind die Hippies ein- und ausgegangen, also sozusagen ein Gang durch die Atari-Hallen und man war high, weil da so viel konsumiert wurde an mehrwertigen Substanzen.
Lustigerweise Bierpartys in Whirlpools und diverse,
genau, die Whirlpools
aus der Nachbarschaft.
Genau, und so weiter und so fort. Also das volle Programm, also dass man eben sagt, ja, also eben Party feiern und sozusagen, die hatten da vollkommene Freiheit, weil das halt nur geheißen, ja bitte in 2-3 Monaten bringt ein Spiel raus, wie sie das macht, ist uns alles wurscht. Und die haben das halt so, weil es halt noch möglich war. Ne? Der hat sich halt hingesetzt und der war halt gut in Programmieren und dann hat er halt schnell was zusammenprogrammiert. Und dann waren viele Hits dabei und alle waren überglücklich und so ist halt die Spielebranche. Und das ist halt auch wieder American Dream. Also das ist halt so das Rockstar-Ding. Das ist halt, wo man halt sagt, ja gut, also du hast da die Klampfe und ja, weiß ich nicht, du dröhnst dich da voll mit Alkohol und Drogen und feierst Partys mit den Playboy-Hasen und so weiter. Und nebenbei machst du halt ein bisschen Musik und verdienst Millionen. Und das ist das neue Rockstar-Sein. Ja? Also du bist Programmierer, das ist einfach cool. Ja? Alle feiern dich, also so wie die Musik. Ja? Coole Raves und urgenial und das hat mich durch meine Jugend begleitet, der Song und ich weiß nicht was. Und so ist es bei Games ja dann auch, ne? Dass man sagt, mein Gott, das ist ein Meilenstein und dann total unterhaltend und Millionen jubeln dir zu. Oder so wie Kojima, du wirst halt als verschrobenes Genie auch irgendwie gefeiert und kannst das ausleben. Ja, so präsentiert sich natürlich auch die Branche aus und da sind wir wieder dort. Das ist halt wieder dieses Anekdotenhafte. Und wenn man dann genauer hinschaut, wie schaut es dann wirklich konkret aus? Ne? Und es ist halt wahrscheinlich gerade auch so der momentane Status, was dieses Programmieren anbelangt, dieses Spieleprogrammieren, wo ja jeder sagt, schau, wenn du gut bist, dann geh irgendwo anders in der IT-Branche arbeiten und wenn du ein Spiel machen willst, mach irgendwas als Indie so zum Spaß. Das ist so okay, aber wenn du in echt in die Spielebranche reingehst, das ist nur Frust, so ungefähr.
Ja. Es waren ja vor kurzem die die Videos statt der E3. Die E3 gibt es ja nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob du das angeschaut hast. Diese Trailer-Show, diese anderthalbstündige.
Lustigerweise hat es gar nicht geschaut.
Ja, es war auch sehr... Mhm. Man hat nicht einmal gewusst, was dargestellt wird. Man hat Trailer gesehen, Render-Trailer in erster Linie. Man hat nicht gewusst, dass das eine DLC ist für das und ähnliches. Es war einfach nur eine Anhäufung von WTF-Momenten.
Ja gut, das führt uns wahrscheinlich wieder zu diesem immer wieder herbeigeschworenen Geist-Thema. Kommt der Crash? Ne? Kommt der Crash? Weil wir haben ihn ja schon mal gehabt. Kommt jetzt der Crash?
Ja, letztendlich stehen dafür. Firmen stoßen andere Firmen wieder ab oder dran zu. Ja. Aufgrund dessen, weil sie sich verkalkuliert haben, Aufträge nicht aufgingen und so weiter. Microsoft hat ja schon den Beinamen im Sinne von, ja, wenn du ein Studio nimmst, dann wird es zum nächsten Tag zutraut.
Es ist halt, es ändert sich. Ich sage mal so, das ist ja genauso wie die Zeit des ersten Videospiel-Crashs. Mhm. Es sind ja die Spieler nicht weg. Es ändert sich halt. Ja gut, dann gibt es halt weniger Output und so weiter und so fort. Mhm. Es ist halt eben ein Neuausrichten. Mhm. Es werden Karten neu vermischt und das ist ja da genau das Gleiche. Also man muss ja auch bedenken, dass über 60% von allen Spielen, die momentan produziert werden, sind Handyspiele. Ich spiele das eigentlich so gut überhaupt nicht. Wobei, da gibt es sicher auch gute Sachen drunter, also so dieses Vorurteil, dass alles nur Shovelware und alles nur noch Dreck, das stimmt so auch nicht. Es gehen mir ja teilweise auch die Indie-Games in meinem Steam-Feed auf die Nerven, wo ich mir denke, Leute, das ist keine schöne Grafik, was ihr da macht, das ist nicht nur, weil es jetzt handgepixelt oder gepixelt, das ist ja wahrscheinlich nicht mehr handgepixelt, wenn es gepixelt ist, das ist nicht cool oder sonst was wie. Das zieht sich zum Beispiel auf, was auch interessant ist. Zum Beispiel, also ich möchte ja wirklich gern wissen, wer damit angefangen hat, mit diesem extrem Pixel-Look. Es muss ja irgendeine Zeitschrift gewesen sein. Da haben wir wieder das. Das war auch so ein bisschen Gatekeeping, wo ich immer wieder gesagt habe: Ah, mein Gott, gerade die englischen Zeitschriften, auch Retro Game und so weiter, die durchaus super Zeitschriften sind. Aber dieser Look, dieser aufgeblähte Pixel-Look, Entschuldigung, das hat ja nicht so ausgeschaut. Was soll denn das jetzt eigentlich? Ja, oder da kommen, ich habe auch irrsinnig viele Bücher in dem Bereich gekauft, vieles aus England. Und dann hast du halt über A4-Größe, über Doppelseiten, auf einmal, ich weiß nicht was, Adventure, aber halt scharf pixelig gezeichnet. Das hat halt nie so ausgeschaut. Und es hat, glaube ich, eine deutsche Zeitschrift gegeben, die hat wirklich so einen Filter gehabt bei ihren Fotos, wo du die Rundungen gehabt hast vom Monitor. Also sie haben es direkt schon ein bisschen übertrieben und Spiegelung und Scanlines und so weiter und so weiter. Ja. Aber ich habe es halt hochgefeiert. Ich habe gesagt, okay, ihr seid wirklich dem Look verpflichtet. Und dieser Pixel-Look, der hat halt dann auch dazu geführt, dass dann auch was 2D-Indie-Entwicklung anbelangt hat, sich so ein scharf pixeliger Look auf einmal durchgesetzt hat, den es ja so eigentlich nie gegeben hat. Also ich sage immer so, das ist so der Hipster-Look. Ja, das ist halt, es sind so Phänomene, wo du halt auch sagst, oder es war ja auch so, sag mal, es war so schick oder es war halt so modisch, dass du halt als Jugendlicher auf einmal einen Gameboy gehabt hast. Weil du bist halt jetzt so retro und du hast halt das Kapperl, ich weiß nicht, irgendwie anders auf und du trägst halt die und die Modeklamotten dazu und du rennst halt dann rum als, weiß ich nicht, Emo-Hipster, der halt mit dem Gameboy spielt und irgendein ganz spezielles Game dazu. Also das sind halt auch wieder so Jugendphänomene, die uns, die an Modeerscheinungen geknüpft sind und die halt auch kommen und gehen, weil das sind eben dann Phänomene, die dann auch recht schnell verschwinden. Aber dieser Pixel-Look, also da sind wir wieder dort, also da kann man dann vielleicht auch sagen, ja, das Alter macht einen dann wieder weiser und genügsamer und nicht mehr so beefig, aber früher hat man sich halt fürchterlich aufgeregt. Oder?
Also ich kann mich noch erinnern, ich habe damals gespielt auf einem normalen Röhrenfernseher, wo ja die Pixel, also die Bildschirmpunkte ein bisschen anders aufgebaut worden sind. Ich habe dann eine Zeit lang einen Sony Trinitron gehabt, die dann wieder komplett anders waren. Und jetzt haben wir LCD oder OLED oder ähnliches, das ist ja wurscht. Ja. Und der Knackpunkt war der, dass ich irgendwann einmal mitgekriegt habe, dass anscheinend das Bild von Enthusiasten am LCD-Display deswegen verabschiedet werden, weil diese Bildpunkte nicht passen. Ich habe das dann selber ein bisschen verfolgt und im Endeffekt durch Emulatoren und so weiter. Mhm. Bin ja ein paar die wird das kassen. Es gibt so von C64er und von Amiga eine Firma, die so ein Emo-Set ausbringen mit den Original-Kickstarts und so weiter. Ich glaube, so ziemlich auch nicht von dem Lizenzinhaber davon.
Hat es ja, glaube ich, auf CD sogar irgendwann
mal gegeben. Hat es auch mal auf CD gegeben, ja, ich habe es mit dem Download. Mhm. Und das Witzige an der ganzen Sache ist das, mir ist erst dann bewusst worden, wie ich dann einmal Eisklemmer probiert habe und ähnliches, dass da wirkliche Unterschiede sind. Und nicht nebenbei, sondern einfach in der Wahrnehmung von der, wie scharf das Ding wirklich ist. Ja. Also wie stark diese Lochmasken damals beim Fernseher ausschlaggebend war, dass das Ding scharf ist.
Ja.
Und dass man das Zeug eigentlich auf dem LCD oder OLED-Fernseher nicht spielen kann.
Ja, ja, klar. Natürlich. Das ist ja auch der Auflösung geschuldet, ne, wenn man sich das anschaut. 320 mal 2 irgendwas, 250 oder sowas. Ja, glaube ich. Also das ist ja irr. Also wenn man jetzt denkt, im 4K, 8K und Gott weiß was, Farbtiefen von irgendwas. Das ist halt das. Also diese Pixelkunst, diese 2D-Grafik ist gekoppelt an die Technik, die vorhanden ist. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren. Also da sind wir dann schon wirklich im Super-Geeking, wenn man so sagen möchte. Ist es denn tatsächlich richtig, wenn du einen Sony PVM oder BVM sowieso nimmst, den auch noch die Kondensatoren neu also auswechselst und die Konvergenz perfekt einstellst, dann hast du sozusagen das perfekte Bild. Dann stellt sich da halt echt die Frage, war das aber auch so angedacht? Das heißt, der Entwickler hat ja aber auch schon hindesignt auf den normalen Fernseher, der zugänglich war, und dort sollte es gut ausschauen. Was ist jetzt original, was ist authentisch? Da kannst du jetzt wirklich dann, also wie gesagt, deswegen sage ich, ja, das ist schon super geekig.
Naja.
Wir sind ja in der jetzigen Anwendung komplett davon entfernt. Also das ist wirklich kein Thema mehr. Das war vielleicht vor Jahren, war das noch eher Thema. Aber das ist halt genauso, wenn ich dann eben sage, ja, ein Fernseher hat vielleicht auch Einbrennungen. Ein Kielautomat hat halt Einbrennungen. Wenn man dann auch meint, na gut, es muss möglichst authentisch sein. Man will zum Beispiel auch nicht auf Emulation spielen und so weiter. Weil möglichst originalgetreu, authentisch. Was ist jetzt wirklich authentisch? Also da sind wir wieder dort wie dieses M2-Thema mit dem ausgeleierten Joystick. Ist der ausgeleierte Joystick authentisch oder ist der aus der Fabrikshalle rausholt, authentisch? Und dann natürlich, jetzt kann man dann, jetzt muss man direkt schon über seinen eigenen Schatten springen und dann wiederum sagen, Cooldown, was für eine echte Relevanz hat das? Also sozusagen übertreibe ich ein gewisses Thema nicht. Und da könnte man jetzt wieder beim Museum anknüpfen. Du hast halt da die volle Bandbreite. Also das ist auch wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, wer da als Besucher kommt und wie sie es aufnehmen und wie sie es bewerten. Also wenn ein Kind reinkommt, das will sich historisch überhaupt nicht mit irgendwas auseinandersetzen. Das will zocken. Das nimmt sich irgendein Gerät, was es anspricht. Das kann alles sein. Da wird herumgedrückt. Also wenn das wirklich ganz kleine Kinder auch noch sind, die können ja auch nicht richtig spielen. Die drücken halt herum, sie sehen, es gibt irgendeine Interaktion oder es passiert irgendwas am Bildschirm. Sie erzählen dir das auch anders. Das ist auch immer wieder die Herausforderung, sich dem Kind zuzuhören und zu verstehen, wie das Kind das überhaupt wahrnimmt. Also da waren auch irgendwelche VR-Spiele, die eigentlich total herzig waren, aber das Kind hat sich gefürchtet davor. Das hat glaubt, irgendein Monster kommt auf es zu und für dich als Erwachsener ist das eigentlich urknuddelig und lieb und nett. Also das ist ja zum Beispiel auch ganz eine wichtige Sache. Und dann hast du halt ja Jugendliche und so weiter, die halt gern spielen, die in der Materie Trainer sind und dann geht schon die Abstufung los, des sozusagen des Insiders, der mehr weiß, der sich mehr dafür interessiert und der das vielleicht auf die Spitze treibt, der halt auch Sammler ist und sagt, ah, das ist total der Dreck, das ist ja gar nichts, aber ich habe zu Hause 100-mal mehr und das ist ein Fehler und dort ist ein Fehler und überhaupt und so weiter. Warum ist das nicht da? Kennt doch gar nicht aus und so weiter. Also das ist dann sozusagen die höchste Stufe. Oder halt auch, was weiß ich, jemand, der vielleicht jetzt auch wissenschaftlich publiziert und ganz anders das Thema aufrollt. Also wirklich als wissenschaftliche Publikation, die jetzt auch so verfasst ist, dass jeder sagt, ach so, da geht es um Spiele, um Gottes Willen, das ist ja meine Mathematikaufgabe von letzter Woche spannender und das mache ich lieber, als dass immer das Buch da durch ist. Also das gibt's auch. Eh schon wahnsinnig wenig natürlich auch, aber das gibt's halt auch. Und das ist halt auch eine spannende Herausforderung. Und ich meine, das ist halt auch etwas, was mich auch jahrelang beschäftigt hat. Ohne, dass es jetzt das Museum gab, aber jetzt natürlich umso mehr, muss man sagen. Und das ist halt, also für mich ist halt überhaupt der ganze Spielebereich, das ist halt wirklich wie so eine Spielwiese, wo es so wahnsinnig viel zu entdecken gibt, wo du so unterschiedliche Zugänge hast, was du mit dem Thema machst. Du kannst dich, so wie wir das jetzt auch gemacht haben, vieles eben so nostalgisch, einfach Erinnerungen aufleben lassen, durchgehen, was war nicht alles genial. Du kannst es natürlich wirtschaftsanalytisch betreiben und einfach nur anschauen, was hat sich wie wo verkauft und was hat das für einen gesellschaftspolitischen Impact. Du kannst dich eben auch mit den Abgründen auseinandersetzen, wo du sagst, ja, aber wir haben ja zum Beispiel auch in Linz eine suchpräventive Institution, die sich mit Spielsüchtigen auseinandersetzt, aber jetzt nicht im Glücksspielsüchtigen, wo man halt sagt, okay, anonyme Spieler, sondern da geht's halt wirklich um Videospielsucht. Das ist halt auch ein Phänomen. Und dann sind halt so Sachen wie WoW, wo du dann halt auch sagst, ja, okay, wenn einmal einer, das ist ja wie bei Film, bei so Süchten, ja, es gibt eine gewisse Phase, da kippt da mal wer rein. Da wird halt einmal das ganze Wochenende oder da wird einmal der ganze Sommer wird zockt und der geht nicht raus und der Pizzalieferant und der sitzt da wirklich nur in der Bude und hat schon solche Augen und also physisch und psychisch geht's ihm schon dreckig. Aber dann macht er das halt ein paar Monate und keiner wird ein Problem haben, ja, dann sagt man, es in Ordnung. Und da gibt's halt etwas, ja, wo wirklich die Leute dann sagen, ich habe mein Leben nicht mehr im Griff, ich bin fremdbestimmt, ich wäre sozial, ich kann arbeitstechnisch sozusagen, kann ich nicht mehr punkten, ich schließe meine Schulausbildung nicht ab, also ich scheitere im Leben. Das ist halt wirklich ein Problem. Das ist das Gleiche wie jetzt beim Alkohol oder beim Glücksspiel oder was weiß ich. Sonst wäre sie auch, sonst kann ich auch sagen, ich gehe halt einmal im Jahr ins Casino und das ist lustig und dann spiele ich da James Bond oder sowas, ne? Und mit Wodka Martini geschüttelt gerührt und so. Aber eben, also das ist ja dort genau das Gleiche. Und da kann man, wir könnten einen ganzen Podcast nur zu dem Themenkomplex zum Beispiel aufnehmen und uns damit auseinandersetzen. Da müsste ich mich auch mehr mit Fachleuten auseinandersetzen, da müsste ich auch Vorträge besuchen, da müsste ich auch die Literatur mehr lesen und mir da auch meine eigene Meinung bilden und ja, sich vielleicht dann auch überlegen, wie können wir das auch museal auch umsetzen. Und so weiter. Also das ist halt, oder wir haben ja auch jetzt das EM, dann habe ich auch kurz den Vorschlag gemacht, naja, machen wir halt so einen Fußballschwerpunkt. Ne? Also dass man halt auch aufzeigen, die Fußball-Videospielgeschichte, das fängt ja wirklich beim Pong an, das ist das Lustige. Ne? Also wenn man sich die Pong-Geräte anschaut, die haben oft so einen Drehregler, da ist dann Tennis, Fußball, Eishockey und Basketball oder was, da brauchen wir oft.
Und das war wie dasselbe im Endeffekt.
Es war im Prinzip dasselbe, ja. Einmal waren zwei oder vier Striche und einmal war halt irgendwo ein Tor eingezeichnet oder sonst was wie. Aber witzigerweise hat man das eben auch schon so gebrandet. Ja, dann geht's halt über Atari 2600, wo du dann auch damals schon Superstars, ne? Pelé Soccer, Mike Tyson Boxing. Also, das fängt ja auch schon sehr früh an, dass man sich eben solche Top-Stars nimmt aus dem Sportbereich und wo man für Lizenzen ein Vermögen zahlt, um das auch besser bewerben zu können. Und dann natürlich FIFA und so weiter, das uns ja jahrelang dann begleitet.
Bundesliga-Manager.
Genau, diese Wirtschaftsspiele, Bundesliga-Manager, wieder so ein typisch deutsches Phänomen, wo es dann eben auch heißt, naja, der Deutsche ist schon ein eigener Schlag, ne, also der arbeitet und dann geht er nach Hause und dann das, was er in der Arbeit macht, macht er dann zu Hause als Spiel weiter. Oder ich weiß nicht was, diese ganzen Bauernhof-Simulationen und Traktoren-Simulatoren und so weiter.
Die Ostern ist momentan sehen.
Ja, also das eben, also wenn man sich das anschaut, ja, also eigentlich, ja, es ist eine Simulation des Arbeitsalltags. Aber es ist halt für viele dann doch auch irgendwie beruhigend und da sieht man zum Beispiel auch, wenn man das Spiel definiert, das ist eine ganz spannende Geschichte. Das Allerwichtigste ist das Freiheitsmoment. Das ist eigentlich das Unterscheidungskriterium Spiel und etwas anderes. Spiel und Ernst. Spiel und Arbeit. Und das findet seine Spitze, wenn in einer Schule, wenn die Lehrkraft sagt, was ist dein Lieblingsspiel und jetzt machst du ein Referat dazu. Dann wird es uninteressant. Nicht immer natürlich. Aber für viele, dadurch, dass jetzt die Lehrkraft in ihrer Autorität mir das vorgibt, nimmt sie mir das Spiel weg. Weil das Spiel, das ist selbstbestimmt. Das Spiel ist Freiheit. Das sage ich nach meinen Regeln, wie ich spielen will. Ich suche mir das Spiel aus und ich spiele es auch so, wie ich will. Das ist ein wesentlicher Punkt und wahrscheinlich so dieser große Unterscheidungspunkt zu anderen Phänomenen, die wir halt begrifflich dann benennen. Und ja, also da sind wir halt wieder dort. Ne? Da könnte man, also endlos im Endeffekt. Ne?
Ich würde jetzt mal ganz was anderes fragen, und zwar, wenn wir haben jetzt über die Spielgeschichte für die letzten gefühlt 40, 50 Jahre das sehr grob umrissen, weil fein, dann müssen wir Wochen bis Monate aufnehmen. Die Nostalgie schwingt ja sehr oft mit, mitunter auch, weil die Spiele im Verhältnis zu heute augenscheinlich sehr einfach waren. Es gibt ja heutzutage Spiele, wo du denkst, wenn ich Grafik weggelassen habe, genau das wie vor 20 Jahren. Mhm. Aber dennoch gibt es halt gleichmäßig gesehen nicht so viele gute Spiele als wie damals. Ist es vielleicht deswegen, wenn wir heute schon gesagt haben, die Demoszene und so weiter, dass du mit so geringen, also mit so extremen Einschränkungen, sei es von der Hardware her, mit Grafikspeicher und so weiter, da einfach kreativer die mit der Materie auseinandersetzen hast müssen, so ähnlich wie erste Generation bis letzte Generation auf der jeweiligen Konsole, oder ist heutzutage aus deiner Sicht eher der Gedanke dahinter, dass ich sage, okay, Firma muss Kohle machen, aufgrund dessen wird ja der Kunde schlichtweg ja Zeit investiert und dementsprechend einen extremen Gegenwert haben will, aber gleichzeitig vor mir haben sehr viel Geld aus der Tasche ziehen, damit wir als Firma Unternehmung wachsen können und da wiederum unsere Aktien oder Aktionäre halt dann zufriedenstellen können mit der Dividende und Co.
Also einerseits, es ist halt spannend, bei einer genaueren Analyse kommt man drauf, dieses früher war alles besser, früher war alles einfacher, stimmt so einfach nicht. Und zwar ganz einfach gesagt, ich brauche nur den C64 hernehmen, da hat irgendwie auch einmal in einem Forum gepostet, wie viele Spiele da, und zwar kommerziell Vertriebene, wir reden noch gar nicht einmal von denen, die halt irgendwer mal programmiert hat und irgendwo mal auf einer Disketten gegeben hat und irgendwie über Kopierkanäle die Verbreitung gefunden hat. Das geht ja in die zigtausenden, in die zehntausenden Games. Und jetzt bitte will mir niemand erzählen, dass es tausende, abertausende Kulttitel an C64er gibt. Also es bleibt in der Erinnerung die Top-Titel übrig, teilweise dann auch sogar noch verzerrt durch die nostalgische Wahrnehmung. Das heißt, wenn man jetzt damit konfrontiert ist, denkt man sich, na, sehr was. Da kommt dann oft auch der Satz, wie konnte man das damals spielen? Und die Erklärung ist einfach die, es gab eben nichts anderes, weil hätte es damals schon die jetzigen Spiele gegeben, dann hätte man diese C64er Spiele nicht mehr angegriffen, oder das meiste nicht. Das ist schon noch einmal eine ganz wesentliche Sache. Also das ist tatsächlich eine und das ist, glaube ich, da sind wir wieder dort, wo man von den Historikern lernen kann, weil die eben auch sagen, dass die persönlichen Gespräche, dass die Erinnerungen von Personen die schlechteste Quelle ist. Weil das eben unglaublich verzerrt, weil das irrsinnig einschränkt, weil das weglässt und weil das dazu dichtet. Und weil das nicht die Realität wirklich wiedergibt. Das heißt, du brauchst andere Quellen. Also am besten hast du halt wirklich Dokumente. Du hast halt einen bürokratischen Apparat, der ganz klar sagt, wie was aufgezeichnet wird. Dann weißt du, nach welchen Kriterien das ist. Du weißt, was nicht aufgezeichnet wird. Du weißt, wie es ausgefiltert wird. Und du kannst dann, wenn du das mit berücksichtigst, sagen, so wie aufgezeichnet wurde, die letzten 100 Jahre, dann hat sich das so und so und so entwickelt. Weil du halt klare Strukturen hast. Und umso persönlicher das ist, umso mehr ist das persönlich eingefärbt und umso verzerrter ist das. Ich habe da auch mit ein paar Historikern geredet und die haben mir das eben auch so erklärt, und das macht natürlich auch total viel Sinn. Und das ist halt, da spielt es auch eine Rolle. Jetzt sind wir natürlich wieder, das ist eben auch ein ganz spannender Punkt, bei historischen Dingen, also jetzt sage ich jetzt einmal auch, gerade was jetzt politische Entwicklungen anbelangt, meinetwegen gehen wir zurück, dass man sagt, irgendeine Schlacht im Zweiten Weltkrieg, dann hat es tatsächlich eine echte Relevanz. Da geht es um Menschenleben, da geht es um politische Auswirkungen. Man nimmt sowas auch her, zum Beispiel, dass man ja auch eine Historikerkommission einsetzt, um eben eine politische Forderung zu untermauern. Dass man sagt, naja, das ist ja historisch fundiert und so weiter und so fort. Wir haben das Anrecht darauf und. Also das hat ja tatsächlich echte Relevanz. Bei Spielen, da sind wir wieder dort, da kann man vielleicht so schleißig umgehen. Wenn man sagt, naja, wieder wollen wir es nicht übertreiben, um was geht's denn eigentlich? Es ist ein Unterhaltungsmedium. Oder genauso jetzt bei Film- und Musikgeschichte. Wenn da irgendeine lustige Anekdote beim James-Bond-Film erfunden wird, ja bitte, da wird jetzt niemand schreien, halt, Hilfe, hier werden Lügen verbreitet.
Harry, fahr den Wagen vor.
Ja, genau, richtig. Den Satz, den ich habe mir ja sogar alle Derek-Folgen mal angeschaut, ich habe mich gewartet, wo kommt das? Es kommt tatsächlich nicht vor. Ja, eben, also wen tut's weh, könnte man sagen. Ist das jetzt wirklich unbedingt notwendig, dass man sagt, na, ich bin Derek-Fan, dieser Spruch fällt einfach nicht. Und dann eben haben wir wieder Gatekeeping, dass ich, wenn ich in Nostalgiegruppen, die es ja gibt, ich bin ja selber in einer drinnen bei Columbo und bei Derek, bei Edgar Wallace, wo dann aufgezeigt wird, nein, das ist nicht und wehe dir, es fällt jetzt und da muss Präzision herrschen und so weiter und so fort. Ja, einerseits ja, weil eben, es ist was Falsches, ne? Das Falsche ist sozusagen nicht gut, ne? da kann man jetzt so grundsätzlich philosophieren drüber, aber es hat halt keine so dramatischen Auswirkungen. Ist, wie gesagt, im Spielebereich das Gleiche, genauso wenn wir jetzt sicherlich auch irgend oder bei Führungen Sachen falsch sagen. Oder vielleicht auch irgendwo bei Zetteln irgendwas falsch. Oder wenn das Retro-Game oder das Return oder irgendeine andere Zeitschrift etwas falsch sagt. Oder halt nicht so quellenkritisch ist, ein Interview führt und den reden lässt. Und die erzählen uns halt einen Unsinn, sagen wir jetzt nochmal. Ja, wem tut's wirklich weh? Ne? Also das ist halt die Frage. Was steht denn da im Mittelpunkt? Warum lesen wir denn auch diese Zeitschriften? Warum gehen wir da ins Museum rein? Ist vielleicht mehr auch die Intention, dass wir eben auch unterhalten werden? Ist es nicht wieder eine Weiterführung der Unterhaltung? Haben diese Medien mehr die Aufgabe zu unterhalten? Genauso, wenn wir den Podcast jetzt machen. Wollen wir die Leute aufklären? Wollen wir sie nachher dann abprüfen? Es gehen dann Zeugnisnoten und hängt da irgendwas davon ab? Ich glaube halt nicht. Sondern die werden sich sagen, ja okay, ich höre noch zu, oder ich habe eh schon abgeschaltet, die reden und Spaß sein.
Ja, natürlich.
Also das ist halt das Interessante. Da kann man wiederum sagen, das ist wahrscheinlich eben auch für das Museum, das ist eins der wenigen Museen, die sich mit diesen Themen zum Beispiel auch auseinandersetzen können. Ich meine, ich kann natürlich jetzt auch sagen, das Haus des Meeres will vielleicht auch unterhalten. Ja? Und
das hat aber, glaube ich, mehr einen Bildungsauftrag.
Eben, da sind wir wieder dort. Also prinzipiell wird man wahrscheinlich sagen, ja, die haben halt den Bildungsauftrag. Oder auch, dass sie die Tiere schützen.
Ja. Im Endeffekt ist es so, es gibt ja schon Museen seit mehreren hundert Jahren, habe ich vor kurzem gelernt. Rund um das Haus wurde ja damals schon Anfang 1900 irgendwas, glaube ich, oder Ende 1800 irgendwas gebaut. Also es ist für mich eines der ältesten, in dem Sinne, Museen, was ich kenne. Mhm. Aber ich tippe mal drauf, Naturhistorisches und Kulturhistorisches ist mindestens genauso alt. Ja. Was hat euch dazu bewogen, dass ihr das Gaming-Museum macht, das Retro-Gaming-Museum?
Das ist natürlich spannend, weil da haben wir, wenn jetzt da der Markus sitzt, der ja oder sitzen würde, der ja der Betreiber ist, also ich bin ja da sozusagen nur ja Kurator oder ich bin halt
der gute Geist oder wie?
Der gute Geist, der sich da einbringt und so weiter. Aber natürlich ist es sozusagen alles auf seinem Mist und dann Anführungszeichen gewachsen. Und die Intention ist lustig, weil er hat halt durch Zufall das Foltermuseum übernommen. Also der das Foltermuseum betrieben hat, war auch Kärntner, weil er ist ja Kärntner. Der kannte ihn halt gut und er hat gesagt, du, ich möchte es da in Wien aufgeben und hast du da nicht Interesse, ich kann dir das halt günstig sozusagen vermachen. Und er hat sich das halt kurz angeschaut, sich wahrscheinlich gedacht, na gut, okay, die Rahmenbedingungen sind gut, die Mietkosten sind niedrig und so weiter und so fort. Es steckt zwar unglaublich viel Arbeit drin, also ich kenne auch die alten Aufnahmen, wie das vorher ausgeschaut hat, das war ja alles komplett schwarz ausgemalt und so weiter. Und es war, ich weiß nicht, ein paar Tonnen Holz, also die Folter-Museums-Ausstellungsstücke waren auch noch alle da. Das hat er auch alles im Alleingang, hat er das entsorgen müssen, hat halt das alles herrichten müssen, Stromleitungen legen und ich weiß nicht was alles. Und hat sich halt hat dann gesagt, okay, jetzt habe ich eigentlich ein Museum, ich habe einen Ort, ich brauche ein Thema. Man hat sich halt gedacht, okay, das, was mich irgendwie interessieren wird, wäre halt das Retro-Thema. Also heißt Musik und Film und Spiel und Mode und so weiter und so fort. Und hat gesehen, okay, das ist irgendwie zu groß oder es ist vielleicht irgendwie nicht ganz greifbar und hat so gesagt, ich muss irgendeinen Aspekt da herausbieten und dann waren es die Spiele. Also so ist das eigentlich entstanden. Also primär könnte man jetzt sagen, es geht halt darum, okay, es ist, er betreibt das ja auch privatwirtschaftlich, also es ist halt seine Lebensgrundlage. Ich bewundere das, weil das ist natürlich schon noch auch ein wahnsinniges Risiko und so weiter. Und du musst halt mit allem reingehen, du musst halt mit deinem Vermögen reingehen, du musst mit deiner Arbeitsleistung reingehen. Es ist ja auch seine Frau, ist ja auch Malerin, das sieht ja da auch alles ausgemalt. Sie haben in Kärnten alles hergerichtet, super hergerichtet. Also da hast du ja auch extreme Limitierungen durch Denkmalschutz.
Stimmt, und so weiter. Stimmt, mit Kärnten ist es ganz frisch.
Ist es ganz frisch, genau. Also wir jetzt in Wien, uns gibt es da sozusagen jetzt ein Jahr, wir haben ja auch diese Einjahresfeier vor kurzem erst gehabt. Und Kärnten macht jetzt in den nächsten Tagen auf. Also das wird vermutlich wirklich noch im Juni jetzt eröffnen. Und man sieht halt, er ist halt wirklich auch echt so dieser Macher, der halt sagt, okay, ich setze mir da, weil wir haben auch relativ früh eigentlich auch schon darüber geredet, weil ich gesagt habe, ich will es dir nur sagen, es gibt halt auch wahnsinnig viel Material, sammlungstechnisch. Also du könntest auch andere Standorte ausbauen. Ich will dir zu nichts drängen oder so. Ich sage es dir einfach nur, dass du es im Hintergedanken behältst. Und mein Vorschlag wäre halt, du wirst sicher in Kärnten sehr gut vernetzt sein. Vielleicht willst du es in Kärnten machen. Mehr wenn ich gesagt. Und irgendwie hat das halt gefußt, da war dann auch lang, dass man halt auch in Wien vergrößert und so weiter. Vielleicht kommt es auch irgendwann einmal, werden wir ja sehen, wie sich das noch weiterentwickeln wird. Also er hat das halt, es ist wirklich jemand, der das auch in kürzester Zeit dann umsetzt. Also wo dann sagt, ich hab das sickern lassen, ich habe mich umgeschaut, ich hab mehrere Standorte mir angeschaut und das wird jetzt gemacht, ich mache das im Juni. Wir waren alle erstaunt, also dass er das so schnell umsetzen will. Und hat das gemacht, ne? Weil hat man jetzt da das. Ich war jetzt noch nicht in Kärnten draußen, muss natürlich auch immer da mal rausschauen, aber er schickt mir da halt immer die Videos und Fotomaterial und bietet mich halt auch, dass ich noch ein bisschen meine Meinung dazu sage und was könnte man wo hinstellen und so weiter. Und das ist wirklich super gemacht. Also man muss ehrlich sagen, es sind einige Räume schöner und besser ausgestattet, als es in Wien ist. Der Sega-Raum ist dort wirklich ein Wahnsinn. Mein Nintendo-Raum ist genauso gut wie unserer. Die sind sehr gut ausgestattet. Der Exoten-Raum hat dann ich selber gleich gesagt, naja, da bin ich nicht ganz zufrieden. Ich habe gesagt, schau, ja Nick, was sagst du jetzt dazu? Sag ich, na, alles super, ne? Also wirklich top. Und das Einzige, wie du richtig gesagt hast, der Exoten-Raum, ja, da, aber das lösen wir auch noch, ne? Das ist wahrscheinlich jetzt ein paar Tage und dann haben wir den auch auf super hingetrieben, das Klimaanlagen eingebaut, alles irrsinnig sauber, schön neu ausgemalt, austapeziert, also wirklich super eingerichtet, hat eine schöne Atmosphäre, bin wirklich gespannt, wie das dort wird, vermutlich wird das in Kärnten auch extrem positiv aufgenommen, ich kenne ein paar Leute, die sind Kärntner, die waren sofort, ja, da müssen wir sofort hin und da gibt es auch einen Computerclub, der hat sofort angetaucht und so weiter, also ich glaube, die halten da auch richtig schön zusammen, also zum Beispiel, ich von meiner ganzen Sammlung eine einzige richtige Datenbank angeklickt, das ist über die PC-Spiele. Das ist ca. 10.000 Games, das ist weltweit, wenn du jetzt einen Guinness-Buch-Rekord hernimmst, das ist, glaube fast sogar das Dreifache vom offiziellen Guinness-Buch-Rekord. Wobei ich immer wieder dazu sage, das sagt nichts. Das sind die offiziellen Daten. Es gibt sicher genug Sammler, die haben noch mehr, aber sie haben so wie ich das nicht offiziell einbracht. Deswegen ist mir jetzt nicht so ein Thema. Aber das Witzige war, derjenige, der das mit mir gemacht hat über ein Jahr, das war ein Mörderprojekt, das war auch ein Kärntner. Also das war so ein Macher. Der hat auch gesagt, so nichts, jetzt brauchen wir einen Plan und jetzt jede Woche, da sitzt man halt 3 Tage und 4 Stunden und da komme ich mit dem Laptop, du machst es da auf und sagst, was es ist und es war halt auch so super, weil er dann wirklich der Einzige war, der die gesamte Sammlung, wie ich, komplett durchgeschaut hat, also die PC-Spielesammlung. Das war natürlich dann auch wichtig. Ne? Wir haben auch Vorträge gehalten, haben auch gemeinsam gemacht, habe ich gesagt, das ist wichtig, musst mitkommen, du warst da wirklich Teil davon. Und das war so lustig, weil das meiste war dann eben in Linz im Lager unterbracht und das erste Mal sind wir wirklich da rausgefahren und haben dort direkt im Lager gearbeitet, haben uns gedacht, na gut, machen wir es halt vor Ort, weil dort sind die Sachen. Und er eingehüllt, weil ich habe ja wenigstens noch ein bisschen eine Bewegung gemacht, ne? Box hergeholt, aufgemacht und so, da machst du wenigstens noch ein bisschen Bewegung. Er ist ja wirklich nur im Sessel gesessen und hat halt die Sachen eintippt am Laptop und eingehüllt in eine dicke Decke und noch einen Pullover anzogen und so weiter. Und dann haben wir gesehen, okay, das geht einfach nicht, das ist ja einfach Wahnsinn. Es ist auch ultra mühsam da extra jetzt rausfahren nach Linz und dann, wie lange können wir denn da werken und wie lange wollen wir das machen und dann haben wir uns das ausgerechnet, das geht ja dann Monate, das geht ja 3 Jahre, na, das geht einfach nicht, ne? Es kostet viel Zeit, das macht keinen Spaß, also Spaß muss ich auch machen. Und dann habe ich kurz überlegt, habe gesagt, okay, dann bringe ich halt immer so ein riesen, also so 20, 30 Kisten bringe ich nach Wien, die arbeiten wir auf und dann fahren wir es wieder raus und dann holen wir wieder die nächsten und so ist das halt monatelang dahingegangen. Also eine spannende Sache, ist eine wichtige Sache natürlich auch. Und fehlt noch zum Beispiel im Gesamtbereich. Ne? Das ist halt so gesehen nicht so dokumentiert. Das ist der Mörderhaken. Das ist ja genauso wie da jetzt auch im Museum wird, da gibt's noch so viel zu tun. Und natürlich auch Pläne, was man nicht alles machen kann. Also ich glaube auch in dem Gespräch ist ja das gut rauskommen, was da für Möglichkeiten sind mit diesem Thema. Also ist genauso, wenn ich habe ja so viele Interviews gegeben mit verschiedensten Tageszeitungen und so weiter und so fort. Und dann immer diese Frage, naja, was können wir da jetzt sagen? Na, die größte Sammlung Österreichs und Europas und der Welt und Gott weiß was. Und ich habe dann immer nur gesagt, naja, mir ist das wirklich nicht wichtig. Ich finde, das Wichtigste ist, was macht man halt damit? Und das sehe ich halt sozusagen auch als meine Aufgabe. Ne? Also ich sehe das als Möglichkeit, es ist nicht als Bürde, manche sehen es dann wieder als Bürde, die das wieder so einen Stein da am Rücken schleppen. Nein, sehe ich ja überhaupt nicht. Ich sehe diese Riesensammlung als unglaubliche Möglichkeit. Es ist auch so ein Türöffner. Das habe ich ja auch über die Jahre miterlebt. Also auch wenn du mit Politikern redest, Bürgermeistern in Linz und so weiter und so fort, die reagieren total positiv drauf. Der Bürgermeister in Linz ist übrigens auch Historiker, der hat dann auch wieder das irgendwie so verstanden, dieses Drama noch in der Vergangenheit und so weiter und auch dieses bisschen Sammeln und so weiter, hat er da einen gewissen Zugang gehabt. Also die reagieren natürlich alle total positiv drauf und natürlich ist es, muss man ja realistisch sagen, na klar, du kannst zwar tolle Ideen haben, aber wenn du halt nur, keine Ahnung, 70, 80 Spiele hast, das hat halt keinen Impact. Da kannst du nicht so ein Museum ausstatten. Du hast ja nichts, was du wirklich jetzt, du kannst nicht die 50-jährige Geschichte präsentieren, weil da ja auch dann wirklich die Exponate fehlen. Aber nur jetzt einfach Regale vollräumen, vollstopfen, das kann es nicht sein, sondern das kommt wirklich, das ist ja für jedes Museum, sondern das ist ein Naturhistorischer, geht da nicht her und sagt, ja, juhu, wir haben da jetzt, keine Ahnung, Knochensammlungen von Biesen, die haben wir da jetzt in Vitrinen rein und schaut es euch halt an und dann machen wir ein paar Texttafeln dazu, sondern du hast das Material und dann kommt es echt drauf an, was machst du daraus? Und das muss ich ehrlich sagen, also gerade für mich jetzt persönlich, ich habe so wahnsinnig viel Dinge erlebt in meinem Leben. Also mit Leuten auch zu tun gehabt. Also die Donuts zum Beispiel, so eine deutsche Punkband, da habe ich einmal geschrieben gehabt, Artikel auch für Slam Magazine, also so ein Metal Magazine. Und dann haben die eine neue Platte rausgebracht und zum ersten Mal deutschsprachig und so weiter. Das war natürlich immer die Frage, warum deutschsprachig und so weiter und so weiter. Und dann hat es geheißen, ja, na, willst du nicht ein Interview mit denen machen? Vor allem, weil ich habe eigentlich für das Magazin nur die Videospielartikel geschrieben. Ich habe sonst jetzt mit Musikjournalismus nicht so wirklich was am Hut gehabt. Und habe dann nur gesagt, also warum bin ich da gefragt worden? Ja, weil die bei der Gamescom groß auftreten sind und die halt einen ganz starken Bezug auch gehabt haben zu Videospielen. Und da hat es eben geheißen, naja, dann mach du das, ne, und lenk das mehr auf das Thema hin und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt die Standleitung gehabt und ich fange da das Interview mit denen an und dann auf einmal kommen die, ja, bist du wirklich der große Sammler? Und irgendwer hat gesagt vom Management, wir dürfen dich besuchen. Und ich lache, ich wirklich am Anfang nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll. Ich sage, Entschuldigung, ihr seid ja die Stars, ich bin ja da nur so ein kleines Würstel, dass da jetzt ein Interview mit euch führt, ne, für eine Zeitschrift. Also wie, du kämst ja nie, also ich käme ja nie in so eine Situation. Und das war halt, also da sind wir halt wieder dort, ne, die Sammlung, dieser Status ist halt ein Türöffner. Und das ist natürlich schön, aber wie gesagt, ich sehe das eben auch wirklich nur so als der Türöffner. Aber das war halt bis jetzt doch immer wieder so diese unglaubliche Schwierigkeit, weil bis jetzt gab es ja auch nicht diese fixe Struktur. Das heißt, du hast halt immer, wie so ein Jahrmarkt, also wie auch das Computerspielmuseum in Berlin, die sind ja auch 10 Jahre lang von einem Ort zum anderen gedingelt und da mal eine Ausstellung und da mal irgendwie was gemacht und so weiter. Und das ist zwar alles schön und gut, aber du hast halt nichts, du hast keinen Hafen, du kannst nicht auf irgendwas aufbauen und so weiter. Und das ist, man muss es ganz ehrlich sagen, es ist jetzt zum ersten Mal etwas, was wirklich zum Greifen nahe ist, das funktioniert, das, ich traue mich einfach sagen, Bestand hat. Und das ist halt auch das Geniale, du hast halt als den Macher, als das Grundgerüst jemand, der halt sagt, es muss aber auch wirtschaftlich gehen. Und wenn es wirtschaftlich gehen muss, dann hat es auch den Bestand. Weil es hängt ja seiner Existenz sozusagen dran. Und das ist aus meiner Meinung nach, traue ich mir jetzt einfach mal so sagen, die bestmögliche Konstellation. Und wir ergänzen uns, glaube ich, auch wirklich gut. Es ist, glaube ich, auch ein Vertrauen einfach da, Vertrauensbasis da. Es ist auch ein angenehmes Arbeiten. Also auch, wenn ich jetzt das Team hernehme, das steht ja auch noch immer aus dem Winter. Also es macht halt, es ist wirklich, also jeder, glaube ich, der hierher geht und sagt, ja, okay, also heute machen wir mal wieder irgendwas und du triffst irgendwem aus dem Team. Man freut sich. Es ist eine einzigartige Arbeitsatmosphäre. Und das Thema ist halt auch etwas, was halt begeistert, was ein Miet reißt, wo man sagt, man macht gern Miet, man bringt sich wirklich stark ein. Also ich merke das im Team, ich kann es immer wieder nur sagen, Markus auch immer wieder gesagt, sei den Mitarbeitern dankbar, weil also ohne die, es wäre das nicht. Es wäre vielleicht schon weg.
Das stimmt.
Wenn du da Leute hast, die wirklich nur, sagen wir, Kassakraft sind, oder womöglich wirklich kein Interesse haben, sagen, ja, schiebt da ruhig, cool, der Chef ist eh nicht da und so weiter, dann wäre das womöglich wirklich schon weg. Und das wäre halt schade. Und das ist, man kann es gar nicht stark genug schätzen. Und wie gesagt, also ich sehe da jetzt total positiv auch in die Zukunft. Und jetzt auch mit Kärnten und so weiter. Also wie gesagt, was man da bis jetzt gesehen hat, das ist, da merkst du halt schon. Es ist das Herzblut drinnen, sonst machst du das nicht so. Sonst schaut das nicht so aus. Ne?
Wer soll es jetzt besuchen?
Wer soll es besuchen? Jetzt kann man deppert sagen, ja, jeder. Nein, aber es ist wirklich, also es ist ein bisschen diese Bandbreite, wie ich es ja vorher angesprochen habe. Also wir haben ja auch kein Problem, wenn Leute kommen, ich habe das auch nie früher gehabt, wenn jemand kommt und sagt, ich will einfach nur mich unterhalten, ich will einfach nur spielen, ich will als Kind einfach hier nur ein paar lustige Stunden verbringen, dann ermöglichen wir das. Und wenn jemand kommt und sagt, ja, ich will halt einfach nur die Atmosphäre vielleicht auch genießen, ich will einfach nur die alten Geräte sehen, sowas gibt's ja auch. Mhm. Es sind ja oft, das darf man halt nicht vergessen, es sind für viele Leute die Videospiele, sind emotional etwas, was sie mitreißen, wo das eine bestimmte Phase in ihrem Leben auf einmal prägt, wo das vielleicht auch über eben, da sind wir bei Traumata oder sowas, über irgendwelche schrecklichen Ereignisse auch hinweg hilft. Oder wenn man auch sagt, ja, so, ja, die nerdigen Leute, die geekigen Leute, die vielleicht nicht so einen Anschluss gefunden haben in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft, die vielleicht sogar dann schon so Menschenfeinde oder zu Menschenfeinden drohen zu mutieren, dass die halt sagen, aber da ist irgendwas, was mich aufrichtet. Und dann habe ich vielleicht auch eine Spiele-Community gefunden und habe wieder Anschluss gefunden und hab mein Leben geprägt positiv. Wie gesagt, es gibt es natürlich auch total negativ. Also es gibt sicher, die werden wahrscheinlich nicht kommen. Also es wird jetzt nicht das Süchtige kommen und sagen, ich stelle mich mal so und sage dann, weißt du, Maria, das WoW, ja, das hat mein Leben zerstört. Ne? Oder die zünden jetzt sonst das Museum an und sagen, ja, das Tor zur Hölle ist hier, das beginnt hier. Also es werden halt nur Leute kommen, die halt diesen positiven Bezug haben, sage ich mal. Und das gilt halt, in den Vordergrund zu stellen, also man sieht, das kann es immer wieder sagen, auch im Pressespiegel, der halt, das ist ja auch so faszinierend, wo das wirklich ja jeder, auch von der politischen Gesinnung her, also das ist der gemeinsame Faktor, ne, wo man halt sagt, yes, also jetzt müssen wir Brücken bauen, wenn unser geschätzter Bundespräsident sagt, also wir müssen mehr aufeinander zugehen, jetzt kann ich wieder pathetisch sagen, die Games leisten es, wirklich durch Zufall, sie könnten den Zweien genauso. Also sie könnten genauso, ich habe auch die Gefahr gesehen, dass wir wissen ja, wie es in Foren zugeht, wie Spiele emotionalisieren, wie Spiele entzweien. Also jetzt kann man es auf lustiger Ebene Sega gegen Nintendo und Sony gegen alle oder so. Also weniger jetzt nur auf dieser lustigen Ebene, sondern halt auch wirklich auf einer, wo sich Abgründe auftun, wo Leute wirklich in den Selbstmord gemobbt werden. Durchspiele, mitspielen, wo geswattet wird, ne? Wo ich sage, okay, ich habe verloren, aber pass auf, ich schicke da das SWAT-Team rein oder ich komme vorbei, Headshot, Alter, aber echt Headshot, Alter. Also das gibt's ja auch alles, es ist verrückt oder wo Leute vergessen zu trinken und wirklich im Internetcafé verdursten, also dort wirklich sterben am Rechner.
Das ist im asiatischen Raum.
Genau.
Ne? Ein großes Thema,
ja. Also das sind ja alles, das sind wir wieder dort. Oder eben, wo man sagt, moderne Sklaverei, wo dann für den reichen Westen, wo dann Leute WoW spielen oder irgendwas anderes und sich dort irgendwelche tollen Reittiere und so weiter kaufen wollen. Und dann hast du halt wirklich eingepfercht in einer Wohnung mit 20 Quadratmeter 10 Leute, die dort irgendwelche Dinge farmen, Geld farmen oder Gegenstände farmen und so weiter. Also das sind alles Themen, die natürlich eine Rolle spielen, die gesellschaftspolitische Relevanz haben, weil das Thema eben auch eine gesellschaftspolitische Relevanz hat. Das werden wir wahrscheinlich nicht so sehr in den Vordergrund stellen wollen. Also wenn du mich fragst, also wenn wir jetzt hergehen würden oder wenn ich jetzt sage, ich mache da jetzt kritische Analyse und ich mache da wissenschaftliche Vorträge und ich stelle mich den Abgründen und das erste ist die böse Seite Nintendos und dann fangen wir so an. Na, das soll's natürlich nicht sein. Also da würde der Markus auch sagen, bitte bleib zu Hause. Hör auf mit dem Schwachsinn. Mhm. Also jetzt kann man natürlich wieder so jetzt pathetisch sagen, es gibt eh schon genug Übles und wir sind vielleicht gerade wirklich auch in einer Zeit, die wie hat der liebe Herr Bundeskanzler gesagt, Scholz, also Zeitenwende, also und das ist keine wirklich so positive Ausrichtung, das ist wirklich ernst, das ist, wenn man sich anschaut, auch das Militär, dass da halt auf einmal im Fernsehen stark zu Wort kommt und wo einfach auch vom BIP für das Militär einfach Geld locker gemacht werden muss. Also ich will es gar nicht bewerten. Es sind diese ganzen Fragestellungen oder auch, ja, was wäre, wenn Churchill Pazifist gewesen wäre, was wäre, wenn man sich nicht gewehrt hätte und so weiter und so weiter. Das sind alles Themen, da sind wir wieder dort. Ne? Das ist wirklich starker Tobak. Und da stellen wir halt wahrscheinlich wirklich die Games als Gegenpol dorthin. Und das ist halt auch, du könntest ja genauso auch Call of Duty und so weiter und die ganzen Kriegsspiele total in den Vordergrund stellen und die Hälfte der Ausstellung mit solchen Spielinhalten zupflastern. Sie gehören auch dazu. Sie haben auch ihren Unterhaltungsfaktor, auch so absurd das auch immer klingen mag, oder eben der gespielte Krieg, das ist halt die Unterhaltung, weil es ist eben der gespielte und es ist nicht der echte. Und da schwingt dann halt auch immer mit eben die Verharmlosung dadurch. Aber du hast halt eben so wahnsinnig viel Spielinhalte, also gerade Sportgames, Jump'n'Runs, Musikspiele, die meisten Klassiker, also ob es jetzt im Pac-Man ist, diese ganzen Labyrinth-Spiele, Indie-Spiele ohne Ende, die sich halt auch ganz, ganz unterschiedlichen Thematiken widmen. Also da ist wahrscheinlich wirklich, das ist halt das Wichtigste, dass man darauf natürlich fokussiert. Dass man halt, in dem Sinn ist man natürlich auf eine gewisse Art und Weise ein Propaganda-Instrumentarium. Also ich habe das natürlich auch die letzten 10, 15 Jahre miterlebt, dass die Firmen eher positiv auf dich reagieren. Warum? Weil sie halt sagen, okay, wir sind jetzt, was die Wirtschaftsleistung anbelangt, ganz, ganz weit vorne. Aber was sozusagen die kulturelle Anerkennung anbelangt, da sind wir ganz weit hinten. Und dann brauchen wir halt auf einmal auch sowas wie ein Museum, das uns den Ritterschlag verleiht. Also das ist natürlich auch eine Chance und man wird das natürlich auch wahrnehmen und man ist sicher auch, man ist ja persönlich auch begeisterter Spieler, das hört man ja, glaube ich, auch wirklich zur Genüge raus. Aber man muss sich eben dessen auch wieder bewusst sein, dass man da halt auch sozusagen Propagandamittel ist und wo ist da die Grenze, wo lasse ich mich da vielleicht korrumpieren, wo mache ich nicht mehr mit, wo erhebe ich doch vielleicht auch ein bisschen die kritische Stimme. Also das sind sicher so Themenkomplexe, die werden wahrscheinlich in Zukunft auch immer mehr und mehr Rolle spielen. Und da muss man natürlich auch immer wieder sagen, es hat dann Markus natürlich die letzte Entscheidungskraft. Weil das ist halt seines. Das sage ich auch jedem hier. Ich nehme mich auch immer selber ein bisschen bei der Nase, dass ich sage, ja, wir können uns da einbringen, wir haben sicher unsere Einstellungen zu gewissen Dingen und wir haben unsere Wunschvorstellungen. Aber einer ist halt der Chef, das ist halt so. Und der muss entscheiden, wir können natürlich auf ihn einwirken, wir können ihn beraten, also ich sehe das immer so, größtenteils eine Beratungsfunktion, und er muss dann halt sagen, wo die Fahrt hingeht, und ja, dann müssen wir halt sagen, wir sind am Schiff weiter, oder wir springen irgendwo ab, oder wir sind da nicht hundertprozentig der Meinung. Aber bis jetzt, wie gesagt, haben wir ja da auch absolut kein Problem.
Ich bin gespannt, wie dann in Kärnten wird. Weißt du genau, wo das in Kärnten ist?
Ich tue mir immer schwer bei diesem Namen, aber ich glaube Döbriach, also ich kenne mich in Kärnten nicht so gut aus. Okay. Es ist auf jeden Fall gleich neben am Millstätter See.
Okay.
Und also ja, wenn man jetzt Game, Retro Gaming Museum Kärnten googelt oder sowas, dann findet man es natürlich. Und das ist ja dann auch auf Instagram und so weiter, da gibt es die Kanäle. Also ich glaube, wer sich dafür interessiert, der findet es dann raus. Mhm. Und was ich so gesehen habe, sind ja wieder die Medien, sind ja total heiß drauf, also auch die kleine Zeitung und so weiter und so fort. Also die haben ja schon vorab auch dementsprechend berichtet. Oder das ist es ja auch da, der Kurier, da sind ja dann teilweise schon wirklich so zweiseitige, farbige Artikel über das Museum. Also das spiegelt halt das. Also die Freude, da hat wirklich jeder mitgemacht, vom Standard, vom Presse, vom Profil, vom Falter, teilweise eben sind Artikel erschienen, also da ist jetzt mit uns gar nicht richtig ein Interview geführt worden, sondern Leute sind gekommen und haben sich ihr Teil gedacht und haben halt Artikel verfasst. Und es ist ja wirklich, es ist nichts Negatives, also teilweise, wo man sich denkt, naja, das ist ein bisschen eine Kritik, also wir kritisieren uns ja selber, ne? Also da könnte man ja theoretisch, natürlich ist man froh, dass es nicht ist, aber ja.
Auf alle Fälle, es war ein sehr interessantes Gespräch. Ich bin gespannt, wie es mit dem Computermuseum in der Nähe vom Milchschädtersee dann weitergehen wird und auch wie es vielleicht da weitergehen wird. Ich gehe davon aus, dass es länger halten wird als für das Foltermuseum.
Das ist schon mal eine Ansage, ja.
Danke, auf alle Fälle.
Danke ebenfalls.